Gute Adler!
Gute!
Herzlich willkommen zur vierten Folge von Gute Adler bei Radio Gute, der Sendung rund um die Eintracht und den Fußball. Heute werden wir einmal den Eintracht-Kosmos verlassen und uns ein wenig auf die WM einstimmen. Eine WM alleine ist schon irgendwie was ganz Besonderes, aber wir haben noch eine Premiere, Martin, denn wir senden heute das erste Mal nicht aus dem Radio Gute Studio in Büding, sondern von unserem mobilen Studio zu Hause, womit wir im Sommer auch ein bisschen auf die Reise gehen und vielleicht die WM noch weiter von unterwegs berichten können. Bei einer WM denken wir aber irgendwie alle direkt sofort an Tore, an Gänsehaut, an Public Viewing. Was wir aber irgendwie gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, was in der Medienwelt dahinter passiert, also aus der Nicht-Fan-Perspektive. Und genau deshalb haben wir jemanden heute dabei, der uns diese Perspektive mitbringen will. Von der Vermarktung rund um die WM 2006, über Sportjournalismus, Live-Reportagen bis hin zu vielen Jahren bei Sport1. Schön, dass du da bist, Michi Röhrig.
Gute, ihr Lieben, und gute Bundesadler in dem Fall.
Ja, yeah, perfekt.
Bundeskosmos statt Eintracht-Kosmos.
Das war ja die Idee. Gute Adler ist ja voll universell einsetzbar, deswegen haben wir das gemacht. Ja. Und nochmal eine kurze Ergänzung zu dem Heimstudio. Ne, unsere Hörer, die immer zuhören, so Grüße gehen raus an Baxter und Jörg, die jetzt wahrscheinlich schon sitzen und hören, die werden das feststellen, dass man den Ton auch hört und den Unterschied. Aber der Vorteil ist, wir sind maximal flexibel mit diesem Setup. Aber wir werden gucken, dass wir so oft wie möglich ins Studio gehen, aber auch natürlich hier unterwegs sein werden. Deswegen heute Premiere, ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Und da wir ja leider nur Ton senden und kein Video, habt ihr leider unsere aufgerissenen Augen nicht gesehen, als der Michi hier in unser Studio kam, denn du bist bunt, würde ich sagen, Michi, oder? Was hast du da an?
Oranje ist er.
Oranje, tatsächlich. Ja. Oranje. Aber das hat ja auch wieder zu tun mit der WM-Historie, da kommen wir später dazu. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen schocken. Ich gebe es zu. Ich ziehe es jetzt aus und aus Oranje wird...
Ah, oh, sehr gut.
Eins der schönsten Trikots aller Zeiten, DFB-Trikots aller Zeiten. Das deutsche Auswärtstrikot 1988 bis 1990, in dem wir dann auch Weltmeister wurden, unter anderem im Halbfinale getragen gegen England, Elfmeterschießen.
Stimmt.
Wer erinnert sich nicht? Ein schönes Grün.
Ja, gut, sieht sehr dezent aus.
Sieht dezent aus und für alle, die uns nicht sehen, er hat nur die Jacke ausgezogen, das Trikot ist noch an. Von daher können wir an der Stelle weitermachen. Ich habe es eben kurz in der Anmoderation gesagt, aber Michi, erzähl doch mal ganz kurz was über dich, wer du bist, was dein Werdegang ist und das, was du vielleicht schon immer mal am Radio loswerden wolltest.
Ich bin der Michael Röhrig, komme aus Freigericht Bernbach, dem schönen Freigericht. Ja, eigentlich nach wie vor natürlich echter Bärmicher, bin in der Kopernikus-Schule groß geworden, habe dann schon zur Schulzeit bei der Gelnhäuser Neuen Zeitung in der Sportredaktion gearbeitet. Vielen Dank nochmal an Herbert Huth, der mich da hingebracht hat, weil das eigentlich da schon ein Kindheitstraum war. Also ich glaube, im ersten Freundebuch stand noch Baggerfahrer. Da wurde aber relativ schnell Sportreporter draus und umso schöner war es dann, in der Sportredaktion der GNZ zu arbeiten, für Fußball, Tennis, Tischtennis. Das waren auch die Sportarten, die ich selbst gespielt habe. Beim SV Bernbach, beim TTC Bernbach und beim TC Freigericht. Und das war wirklich eine große Erfüllung da, vor allem sonntags dann in der Redaktion zu sein.
Sehr gut, ich finde es spannend, vom Baggerfahrer zum Sportreporter. Vielleicht können wir den Wunsch irgendwann erfüllen, nochmal Martin, und schauen, ob wir so einen Jochen-Schweizer-Gutschein Baggerfahrer für den Michi organisieren oder so. Aber ich freue mich erstmal, dass wir gemeinsam die nächsten 2 Stunden über Erinnerungen, Helden, Gänsehaut und generell den Hype rund um die WM sprechen können. Der Martin ist schon immer ein bisschen, ich will nicht gesagt genervt, aber der weiß, dass jetzt die obligatorische These kommt, die ich mitgebracht habe. Ich habe einmal mitgebracht, Weltmeisterschaften dauern nur wenige Wochen, aber prägen ganze Generationen. Was haltet ihr davon?
Ja, also ja, mit Abstrichen. Es kommt immer darauf an, wie erfolgreich die sind. Ne? Also natürlich prägen die wenigen Wochen von 1990 oder 2014 uns alle, aber wer erinnert sich noch so an irgendwie 98, 94? Das haben wir, glaube ich, schwer verdrängt. Nur die Experten wie der Michi oder die Fußballverrückten wie ich und du und ich. Wir erinnern uns da noch grob dran. Also die prägen uns nicht so wirklich. Außer wenn sie wirklich hart waren. Aber wenn du eine Vorrunde ausscheidest, ist es, glaube ich, eine verlorene WM. Das ist so mein Ansatz. Ja, aber nur die guten WMs prägen Generationen. Michi, wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Selbst bei Nicht-Fußball-Fans, weil du hörst ja ganz oft die Aussage, interessierst du dich für Fußball? Ja, aber nur, wenn WM oder EM eher mit Abstrichen, aber wenn WM oder EM ist. Von daher ist auch da die Frage an Nicht-Fußballfans, wo warst du, als Deutschland Weltmeister wurde etc.? Das kann eigentlich fast jeder beantworten. Von daher auch für die Folge jetzt die Einladung an alle Hörer. Klar erzählen wir jetzt aus unserer Sicht, was hat uns da geprägt, aber für jeden, für jede Hörerin, für jeden Hörer natürlich die Einladung, einfach im Englischen würde man sagen, ein Trip down Memory Lane, mal in der eigenen Vergangenheit zu schwelgen und zu sagen, wie war das eigentlich bei mir? Kann ich mich daran erinnern? Wo war ich da? Was war meine schönste, meine magischste WM? Ich fand es interessant, weil ich natürlich im Vorfeld auch überlegt habe, nach der These, Weltmeisterschaften dauern nur wenige Wochen, prägen aber Generationen. Was war denn jetzt die magischste WM, die man selbst erlebt hat? Da bin ich bei mir bei der WM 1990. Jetzt sagt man natürlich gleich, jawohl, da wurden wir auch Weltmeister. Ich glaube auch, dass es sehr mit dem Erfolg der eigenen Nationalmannschaft zu tun hat. Aber ich glaube trotzdem, dass da noch mehr dahinter steckt. Just zu unserem Podcast habe ich auch einen Artikel in der Irish Times gelesen. Genau zu dem Thema. Was führt dazu, dass man sagt, das war meine WM? Und da war die These, die magischste WM, die wir erleben, ist die, wenn wir 11 Jahre alt sind, plus minus 2 Jahre. Also je nachdem, wie der WM-Turnus ist. Bei mir war es die WM 1990. Bei dem Journalisten, der den Artikel geschrieben hat, war es die WM 82. Aber das kann ja jeder Hörer für sich auch nochmal definieren. Wie alt, wann war ich 11, 12 Jahre alt, plus minus eben? Was war das für eine WM? War das so oder nicht? Fand ich sehr spannend und grundsätzlich gehe ich da mit. Die Begründung war, wir können ja dann später nochmal drauf eingehen, auf Details, die Begründung war, dass man so in dem Alter 11 Jahre, bekommst du bewusst zum ersten Mal die Magie einer WM mit, aber bist noch nicht alt genug, um Politik, Kommerz, Zynismus, ja, komplett zu umreißen, die das Ganze begleiten und die vielleicht der Stimmung einen Abbruch tun. Also man ist, glaube ich, noch so kindlich naiv. Das ist wie Weihnachten in der Kindheit. Und wir versuchen ja alle diese Momente zu bewahren oder die nachzuleben. Und auch bei der WM ist es so, dass man sagt, das ist der magische Goldstandard. Und an dem misst man natürlich vieles und jagt dieser Erinnerung an die WM 90 in meinem Fall dann auch hinterher und vergleicht alle anderen Weltmeisterschaften auch damit. Was da natürlich mit dazu kam, Situation in Deutschland, Wiedervereinigung steht vor der Tür. Das war ja dann am 3. Oktober 1990, eiserner Vorhang gefallen, November 89, friedliche Revolution. Ich glaube, das war eine einmalige Konstellation. Die wird nicht bei jedem so sein, wenn er zurückblickt. Aber das war, glaube ich, schon ein krasser Höhenflug eines ganzen Landes. Und dann für ein Gesamtdeutschland, gefühlt war das ja schon so dann zur WM, weil dann jeder mitgejubelt hat, war das natürlich unglaublich, auch noch den WM-Sieg dann zu feiern. So als identitätsstiftender Moment.
Ja, finde ich super spannend. Ich hatte euch ja nach einem prägenden Moment gefragt und ihr beide habt irgendwie so einen Automatismus gehabt, dass prägend positiv belegt sein muss, weil für euch klar waren nur die erfolgreichen WMs. Prägend kann aber aus meinem Verständnis auch was Negatives sein, weil das auch ganze Nationen prägt und man anfängt wieder über die Nationalmannschaft zu schimpfen. In Kombination mit der Studie ist es aber ganz spannend, weil ist denn das, was uns prägt, das Erste, an das wir uns erinnern, und ist es diese Zeitspanne 11 plus minus 2, je nachdem wie das Intervall fällt, einfach weil wir auch da die ersten gefestigten Erinnerungen haben. Ne? Deswegen würde mich interessieren, Martin, was ist denn die WM mit den meisten oder die erste WM, an die du dich erinnerst? Ohne dass du dadurch automatisch dein Alter wieder verrätst, sorry.
Ich wollte gerade sagen, der Running Gag kommt ja, ist ja klar. Ich bin, glaube ich, die Antithese jetzt zu dem Thema, wobei ich das mitgehe. Aber es sind halt noch ein paar softe Faktoren, die darauf einzahlen. Meine WM wäre dann nämlich die 86er WM gewesen. Da war ich nämlich dann so alt, wie der Michi das gesagt hat. Die ist mir auch noch ein Begriff. Die ist mir im Prinzip auch noch im Kopf geblieben, aber nicht so prägend natürlich wie 90. A, wir sind kein Weltmeister geworden. Und B, es war ein ganz anderes Gefühl, dadurch, dass diese Spiele in Mexiko auch nachts waren. Also du hast die als Elfjähriger in dem Fall nicht wirklich bewusst mitgenommen, weil du immer nur Zusammenfassungen oft gesehen hast, weil diese Spiele ganz viel nachts waren. Ich weiß noch, diese Szenen mit Maradona und Rummenigge, Völler und so, das habe ich schon noch parat aus dem Finale, glaube ich, war es. Aber trotzdem hat mich definitiv 90 auch mehr geprägt, weil da einfach alles gepasst hat. Du konntest die Spiele gucken, du hattest erstes Public Viewing, all diese Dinge, hast die Gemeinschaft geguckt und hast es noch mehr greifen können. Also von daher, ja, diese These aus der Irish Times oder woher hast du gesagt, passt schon. Meine erste Erinnerung ist wirklich die WM 86, aber die erste prägende natürlich WM 90, auch wie bei dir, Michi.
Ich finde es erstmal gut, dass sich große Zeitungen extra auf unsere Sendung hier vorbereiten und dir quasi Recherchematerial mitbringen, finde ich mega. Mich würde nochmal interessieren, Michi, was deine erste journalistische WM-Erinnerung ist. Ich hab ein Gefühl, aber welche wäre das?
Jetzt wollte ich gerade zu deiner Frage, Martin hat ja schon für sich geantwortet, jetzt wollte ich gerade mein Mexiko 86 Panini-Album noch hier in die Kamera halten, beziehungsweise erzählen, dass das meine erste Erinnerung war. Wir können das aber auch gerne drehen. Erste journalistische Erinnerung. Also wir haben die WM 2006, die habe ich ja in der Vermarktung miterlebt, weil wir bei MTV damals die Lizenzagentur im Auftrag der FIFA waren für die Vermarktung der Licensing- und Merchandising-Rechte im deutschsprachigen Raum und in Europa. Das war die Vermarktungsseite und auch Blick hinter die Kulissen, Zusammenarbeit mit der FIFA. Die erste journalistische war dann tatsächlich 4 Jahre später für DSF, wurde dann gerade zu Sport 1. Und da ist natürlich auch bei den Weltmeisterschaften danach immer die große Frage gewesen, wir haben keine Live-Rechte, die lagen ja damals traditionell bei den Öffentlich-Rechtlichen, so wie es heute noch zum Teil der Fall ist, da kommen wir nachher auch noch dazu. Da war immer die Frage, wie können wir diese WM auch zu unserer WM machen, auch wenn wir keine Live-Rechte haben. Das war immer ein kreativer Ansatz, haben Aktionen gestartet, 2014 wir für 4 für den 4. WM-Titel, hat ja dann auch geklappt, jetzt wissen alle, warum es geklappt hat, wegen der Aktion. Und das hat halt besonders viel Spaß gemacht, weil wir eben keine Live-Rechte haben und man dann eben kreativer sein muss, als dass man sagt, ah super, wir haben eh die Live-Spiele, die guckt eh jeder mit 80% Marktanteil. Ja. Das waren so die ersten journalistischen Erfahrungen. Ich war ja im Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit, aber wir waren immer eng an der Redaktion und haben das entsprechend auch mit begleitet.
Super spannend. Jetzt hast du von besonderen Momenten gesprochen. Du hast eben die Hörer eingeladen, dass sie quasi selber nochmal im Gedächtnisprotokoll schauen, wo war ich zu welcher Zeit. Prägend während dieser Zeit waren auch immer musikalische WM-Hits an der Stelle. Und ich glaube, Martin, du nimmst uns heute über die Show mit auf eine kleine musikalische Reise durch die WMs. Womit starten wir dann?
Ist wie die Faust aufs Auge. Wir haben jetzt ganz viel über die WM 90 geredet. Also ich glaube, die Lieder, die heute kommen, bis auf den letzten Block, wo wir so ein bisschen auf dieses Jahr schauen, muss eigentlich jeder kennen, diese Songs. Deswegen starten wir mit dem Block WM 90. Gianna Nannini sollte jeder kennen, zumindest der ein bisschen mein oder unser Alter hat. Die jüngeren Leute haben es natürlich auch schon mal gehört. Und von einer eher für uns nicht so erfolgreichen WM 98, Ricky Martin noch, sollten auch jedem ein Begriff sein. Deswegen hört es euch an und Feuer frei.
Mega. Ich wette, alle haben gegroovt vor ihren Radio oder Monitoren. Es gibt Bundesliga, es gibt Champions League, aber irgendwie fühlt sich so eine WM anders an. Ich würde fast sagen, es fühlt sich größer an als Fußball. Michi, du hast es vorhin gesagt, man fragt irgendwie viele Bekannte und alle sagen, ich mag Fußball, aber nur zu WM, zu M. Seht ihr das auch so, dass eine WM was anderes ist als Vereinsfußball?
Ich starte mal mit einer Aussage dazu. Das hat sich bei mir gedreht. Ich oute mich da mal wieder. Als Kind habe ich WMs und EMs noch mehr gefeiert. Ich glaube, das war das, was der Michi vorhin schon angedeutet hat. Das war noch so in der Phase, wo man alles sehr leicht genommen hat und noch ein bisschen blauäugig war. Ich glaube, mit fortgeschrittenem Alter, um wieder das Alter zu spielen, erkennt man einfach Dinge. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich freue mich drauf, ich habe Lust drauf. Aber es ersetzt mir nicht die Eintracht und den Bundesliga-Fußball, weil es was ganz anderes mittlerweile geworden ist. Also das sind tolle Spiele, da sind viele Stars, da siehst du viele schöne Spiele, aber auch Stimmung ist super. Meistens sind auch die Länder, die sich treffen und miteinander feiern, das ist alles schon schön und gut. Aber rein was den Fußball angeht, ist es mittlerweile echt extrem kommerzig geworden. Also ne, wir haben Katar gesehen, auch Russland war bedingt gut. Also ich muss mich da schon schwer am Riemen reißen und mich auf den Fußball konzentrieren bei dem ganzen Drumherum. Allein die Preise. Wir reden ja allein im Bundesliga-Kontext immer, Fußball muss bezahlbar bleiben. Ich glaube, das ist jetzt die WM, die wirklich dem fast den Boden ausschlägt, wie man so sagt, wenn man die Preise hört, was das dich kostet, wenn du, und wir reden noch nicht mal von der Reise in die USA, selbst als Amerikaner hast du, glaube ich, massiv Probleme, wenn du nicht gerade eine Yacht und ein Boot und was auch immer hast, an diesen Spielen teilzunehmen. Also das sind alles Dinge, die ich jetzt sehe und die auch so ein bisschen meine Freude trüben. Also von daher, nein, WMs sind nicht größer als Vereinsfußball, das war aber mal anders, sagen wir mal, ne? Das habe ich sicherlich mal anders
gesehen. Das ist aber ein spannendes Thema, weil du hast es ein bisschen auf die Kommerzschiene in Anführungsstrichen geschoben. Da möchte ich fast sagen, ob der Vereinsfußball nicht auch komplett dem Kommerz unterliegt, würde ich hier gerne einmal mitbringen, welcher Scheich welchen Verein sich gekauft hat. Aber wahrscheinlich Fair ist Punkt. Ein bisschen was, nee, ist ja, hab dich nach deiner Meinung gefragt, alles gut. Ich habe nur für mich überlegt, ob es auch ein bisschen mehr was mit Identifikation zu tun hat am Ende. Von daher, da würde mich gerne nochmal interessieren, Michi, wie du denkst.
Für mich ist es die größte Show der Welt, alle 4 Jahre. Und ja, da gebe ich Martin recht, das ist natürlich auch, was die Kommerzialisierung des Fußballs betrifft, einer der Höhepunkte, ne? Aus dem versucht wird, das maximale Kapital zu schlagen. Das sind nun mal die Spiele, die jeder auf der Welt sehen möchte. Ich war auch, als die WM vergeben wurde in die USA, nach Kanada und nach Mexiko, war ich auch begeisterter, als ich es jetzt bin, vielleicht ein Stück weit naiver auch. Jetzt hast du natürlich dieses Thema Ticketpreise, du hast das Thema politische Rahmenbedingungen und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt wieder die Frage, ne? Vorhin gesagt, früher, besonders in der Kindheit, war man natürlich naiver, aber ich möchte mir trotzdem diese Magie nicht kaputt machen lassen, und die Erfahrung der Vergangenheit zeigt ja auch, wenn der Ball erstmal rollt, dann sind wir alle schnell wieder im Fieber. Abhängig davon auch, wie die deutsche Mannschaft abschneidet. Aber es wird mal wieder Zeit, und das wäre schön, wenn es wieder weitergehen würde. 2014 wurden wir Weltmeister zum 4. Mal. 2018, und da kommen wir jetzt ein bisschen auf das Thema Vorfreude. Was passiert im Vorfeld? 2018 hatten wir die Erdogan-Affäre um Gündogan und Özil, die vorher sehr medial, sehr negativ gewirkt hat, so ein bisschen der Vorfreude da den Raum genommen hat. 2022 in Katar war es das Thema Regenbogenbinden-Affäre bis hin zu, die Politik hat es vorher nicht geschafft, der DFB hat es vorher irgendwie nicht geschafft, da ein ganz klares Zeichen zu setzen, beziehungsweise das Zeichen, das man gerne gesetzt hätte, weil die FIFA dann auch gesagt hat, nee, das geht nicht, das geht auch nicht. Und ich weiß auch ganz genau, und das war auch bei Sport1 auch damals in der Redaktion, das große Thema, es ging ja vor dem vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan, fast weniger ums Sportliche, sondern mehr um die Frage, was kann die Mannschaft jetzt noch machen? Was, ja, da muss doch jetzt was kommen. Was machen die jetzt? Was natürlich völlig abstrus ist, einer Fußballmannschaft mit Musiala war ja auch schon dabei, mit Spielern, für die das der Höhepunkt ihrer Karriere ist, eine Fußball-WM zu spielen, denen dann zu sagen, so, ihr müsst euch jetzt aber was ganz Spitzfindiges ausdenken, dass wir da nochmal die große Bühne kriegen. Also, völlig falscher Ansatz. Also hätte man die Spieler auch noch viel besser schützen müssen. Und bei der WM 2022 war es eben dazu, kam dazu, wir haben schon drüber gesprochen, die fand im November und Dezember statt. Für große Sommer-WM-Partys dann eher ungeeignet. Und aufgrund der politischen Komponente kam doch dazu, dass ernsthaft die Frage gestellt wurde, ich erinnere mich an einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, darf ich die WM oder darf ich die deutschen Spiele, dürfen wir die im Familienkreis zusammen schauen, also die Kinder und wir, weil die Kinder sind fußballbegeistert, oder müssen wir das quasi boykottieren, weil diese WM soll medial so wenig wie möglich Raum bekommen, wo ich sage, ich kann die Beweggründe nachvollziehen, aber das ist ja absoluter Quatsch. Also wer Kinder in dem Alter hat, wir haben über die magische WM gesprochen, mit 11 Jahren, ich kann doch einem Kind nicht sagen, du, jetzt ist WM mit deinen ganz großen Stars, aber sorry, können wir nicht gucken, weil
ist das ein Teil der Sozialisierung. Genau, also das gehört ja irgendwie zur Sozialisierung von Kindern und Generationen dazu, dass man das mitnimmt. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Du hast gesagt, das ist die größte Show der Welt alle 4 Jahre. Und da fragt man sich natürlich, ob das auch ein Teil der Show ist, weil es einfach nicht nur um Fußball geht. Es geht um gesellschaftliche Themen, es geht um politische Themen, es gibt um selbst geschaffene Probleme, etc. Da finde ich es nur mal interessant zu wissen, wie ihr quasi hinter den Kulissen merkt, neben diesen ganzen nicht fußballerischen Themen, die da gehen und solchen äußeren Faktoren, möchte ich mal sagen, die versuchen irgendwie Einfluss darauf zu nehmen. Gibt es aber irgendwann so einen Moment, und wenn ja, wie fühlt er sich an, wo man hinter den Kulissen denkt, boah, jetzt kommt doch der WM-Modus. Jetzt hat man das Gefühl, alle blenden diese externen Faktoren aus und haben einfach doch Bock auf den Sport.
Ich glaube, sobald der Ball rollt. Also, wir haben noch nicht über oder nicht in extenso über 2006 gesprochen, über die großartige Heim-WM, über das Sommermärchen. Wenn ihr euch zurückerinnert, da auch die Einladung ans Publikum, da war vor der WM übrigens keine Juhu, endlich ist die Heim-WM da Stimmung. Da gab es im März in einem der Vorbereitungsspiele eine krachende Niederlage in Italien. Daraufhin sollte Jürgen Klinsmann vor den Sportausschuss des Deutschen Bundestags und erklären, wie er sich das jetzt so vorstellt, dass die WM, die Heim-WM kein Desaster wird. Dann kam die Vogelgrippe, das Wetter war schlecht. Ich meine mich zu erinnern, dass Togo im Allgäu oder irgendeine Mannschaft war im Allgäu im Trainingslager und dann war so die sinkende Schneefallgrenze und es hat gefühlt geschneit und alle haben gesagt, um Gottes Willen, was soll das werden? Und wenn jetzt die deutsche Mannschaft auch noch in der Vorrunde rausfliegt, weil wir haben ja dann 6 Jahre des Rumpelfußballs erlebt mit der WM 2002 als Ausreißer, wo wir aber auch vom Turnierweg her viel Glück hatten, aber eigentlich kamen wir ja aus einer großen Delle und gehörten nicht zu den Favoriten. Und dann kam zum Glück die jüngere Generation und die Lahms und Schweinsteigers, Podolskis und
Odonkors.
Und Odonkor, der übrigens natürlich nicht im Panini-Album war damals, weil das hat auch bei Panini keiner geahnt. Da war nicht die große Vorfreude, juhu. So, und dann just mit WM-Start kam dann das tolle Wetter und es waren 4 Wochen, die wahrscheinlich keiner je vergessen wird. Wie schon gesagt, die Frage, was war meine schönste WM oder EM? Also da sollten wir auch die Vergangenheit nicht zu sehr verklären. Auch wenn 90 für mich die magischste war und 2006 war das Sommermärchen die Heim-WM. Das ist auch nicht so einfach zu wiederholen, weil eine Heim-WM, ja, erlebst du vielleicht nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Aber deswegen würde ich die auch gar nicht so sehr vergleichen. Natürlich vergleichen wir, weil wir schon ein bisschen, bis auf Dine, schon ein bisschen älter sind.
Absolut.
Aber ich würde das jetzt immer positiv angehen, um nochmal auf die EM, auch wenn wir über WMs reden, EM24 zurückzugehen, habe ich einen Radiobeitrag kurz vor EM-Start gehört und dann sagte der Radiojournalist, ja, aber eins ist auch klar, also so toll wie 2006 kann es natürlich nicht werden. Ich sagte, lass die doch erstmal spielen und lass mal gucken, wie die Stimmung ist. Und auch wenn wir im Viertelfinale leider ausgeschieden sind, war das doch trotzdem ein tolles Turnier und alle anderen Mannschaften und vor allem die Fans, die hier waren, bis auf die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn und überfüllte Züge, in denen die Fans dann stundenlang festgesteckt haben, hat doch jeder gesagt, hey, es war wieder schön und geil bei euch und wir hatten riesen Spaß und ihr wart tolle Gastgeber in den meisten Punkten. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Du kannst jetzt eine gute Stimmung nicht herbeizaubern. Das muss sich dann entwickeln im Laufe eines Turniers. Aber ich fand, das war ein schönes Turnier. Ich habe selbst das Glück gehabt, ich war beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland im Stadion. Bis auf die gefühlt nicht existente Eröffnungsfeier, von der wir uns mehr erwartet haben.
Echt?
Von der ging wenig Zauber aus, weil du hast irgendwie gedacht, ja, wann kommen denn jetzt die großen Stars? Und der Wow-Moment kam nicht. Dafür war das Spiel dann super, ja. Und du hast ein Ausrufezeichen gesetzt. Also das kannst du nicht zwingen, das muss sich entwickeln. Aber ich fand das auch ein schönes Turnier, nicht mit dem gewünschten Erfolg, der es ganz unvergesslich gemacht hätte. Aber ich würde jetzt dringend sagen, lasst uns doch erstmal spielen und abwarten, wie man das persönlich empfindet, bevor man irgendwie vorher sagt, also so schön wie 2006 kann es nicht mehr werden.
Ja, ist auch dumm, ist auch engstirnig. Weil,
was soll das?
Was ist denn mit jemandem, der jetzt wie unsere Kids zum Beispiel 2010, 2013 geboren ist? Toll, was willst du denen denn sagen? Oh, hast du leider Pech gehabt. Ja. Also muss ja jeder eine Chance haben.
Aber der Michi hat uns versprochen oder hat uns aus seinem unermesslichen Fundus an Erinnerungen berichtet, dass sobald der Ball rollt, setzt das WM-Fieber ein. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Da können wir uns nämlich alle freuen, dass es bald losgeht. Aber ein Panini-Album gehört ja zum Fußball, wie die Nachrichten zwangsläufig zu einem Radiosender gehören. Von daher lasst uns doch mal kurz in die Welt reinhören, was die Nachrichten zu berichten haben. Und ihr entstaubt schnell die Panini-Alben und wir werfen gleich mal zusammen einen Blick drauf. Ihr habt die Panini-Alben rausgeholt. Michi, jetzt ist der Moment, wo du es nochmal auspacken darfst. Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Was war euer erstes Panini-Album? Mexiko 86. Ist es eigentlich schon bunt oder sind es noch schwarz-weiß Aufkleber?
In Farbe und bunt.
Sehr gut.
In Farbe welches und übrigens schönere Porträtfotos wie heute, finde ich. Ich habe jetzt gesehen, bei den neuen hast du quasi gar keinen Hintergrund mehr, sondern immer das WM 2026 Logo. Und hier, jetzt bin ich gerade bei den Italienern und gucke mir Marco Tardelli an und sehe im Hintergrund ein paar Bäume und ne, also es ist deutlich schicker.
Habt ihr auch, und das, da kann ich mich dran erinnern, immer die hässlichsten Bilder prämiert? Also wir waren, es ist jetzt ein böses Bashing, aber die Ungarn waren immer ganz weit vorne mit ihren Bärten und so. Wenn die 86 dabei waren, weiß ich gar nicht, schlag doch mal die ungarische Seite auf und lach dich kaputt, weil die haben immer echt lustig ausgesehen.
Bin schon dabei. Fängt gleich mit Peter Distel an dem Tor. Ja. Der hat so ein bisschen die Bart-Benchmark gesetzt. Ja. Antal Roth, auch guter Mann.
Die sahen immer aus wie FC Hotzenplotz. Also die waren immer krass.
Wie Hotzenplotz. Ich bin echt zu jung für diese Unterhaltung.
Ja. Ja. Also Peter Distel und Antal Roth waren die Hotzenplotz-Fraktion. Imre Garaba hat einen schönen Schnorres gehabt, aber das ist ja auch wieder erwarten, wieder total in.
Und hau doch mal ein paar Namen.
Andere Kollegen auch, aber es war nicht durchgängig. Also ich hatte jetzt auch in Erinnerung, dass sie alle durchgängig Bart getragen haben, aber so war es tatsächlich nicht.
Sag doch mal ein paar deutsche Namen von 86, das würde mich auch mal interessieren.
Den schönsten Schnauzer hat übrigens von Brasilien Toninho Cerezo gehabt.
Klingt wie eine Wurst aus Spanien.
Der weg, ja. Auch lecker.
War Deutschland, komm, wer war dabei? Also ich kann mich erinnern, Hans-Peter Briegel, Rudi Völler, aber noch jünger, glaube ich. Nee, Quatsch, da war er schon dabei, hat er auch schon gespielt. Kalle Rummenigge hatte...
hat nicht nur gespielt, er hat auch Tore gemacht und genau. wir standen in Bärmich auf dem Zaun. Das wollte ich nämlich vorhin noch sagen bei den ersten WM-Erinnerungen. Das heißt ja übrigens nicht unbedingt, toll, da war ich im Stadion, deswegen war es toll, sondern... Mit die schönsten Erinnerungen sind ja, wenn du es mit Familie und Freunden in einem besonderen Setting guckst. Das ist ja zum Teil schöner, als wenn du sagst, ich war im Stadion. Also so geht es mir zumindest. Und wir hatten das Glück, dass wir immer im Familien- und Freundeskreis, die haben damit, glaube ich, schon 1982 angefangen, große Public Viewing Partys hattest, wo immer dann jemand anderes ausgerichtet hat. Und das gab es dann eigentlich durchgehend. Und da haben wir uns als Buben immer ganz besonders drauf gefreut, weil wir dann halt mit den Großen diese Spiele gucken konnten. Hast natürlich immer genau hingehört und da wurde natürlich auch mal was, vielleicht mal ein Kraftausdruck verwendet, den fanden wir natürlich ganz besonders cool. Er hat dann zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich das dann am nächsten Tag in der Schule durch den Klassenraum gebrüllt habe und habe gleich mal eine Strafarbeit bekommen, weil ich glaube, ich habe die Italiener, so hat es mir meine Mama zumindest erzählt, die für mich auch netterweise das Panini-Album aufgehoben hat. Ich habe, glaube ich, die Italiener irgendwie genannt, wie man sie nicht nennen sollte. Und daraufhin habe ich eine vermeintliche Strafarbeit bekommen vom Herrn Ewald damals. Da habe ich gesagt, so, das sagt man nicht, deswegen bitte bis morgen einen Spielbericht schreiben vom Spiel, das halt an dem Abend dann war. Und es war für mich die größte Freude. Ja?
Okay, also, sagen Sie, vor allem für dich eine geile Strafarbeit.
Ich war und ja hat die Mama es aufgehoben? Schon, ist diese Strafarbeit ja auch noch da?
Und hab dann Herrn Ewald, glaube ich, am nächsten Tag stolz einen vierseitigen Spielbericht in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht, ob man gelesen hat. Da es eine Strafarbeit war, wollte er, glaube ich, jetzt nicht zu sehr loben. Aber für mich war es eine große Freude, dann diesen Spielbericht zu schreiben. Man hat ja weil du, Dine, das gesagt hast, mit dem Panini-Album fängt es an. Wenige Monate vorher, dann gibt es die Kader-Nominierung, dann gibt's den WM-Spielplan. Klar, den kannst du heute überall ausdrucken, aber damals gab's den ja zum Beispiel im Getränkemarkt von Coca-Cola zum an die Wand hängen und Faltposter. Und das haben wir ja wie ein Heiligtum aufgehängt an der besten Position. Und dann hast du da fleißig selbst eingetragen und schon mal rumgerechnet, also das hat wahrscheinlich die Mathe-Note auch positiv beeinflusst, wie man da schon durchgerechnet hat. Wenn wir so spielen, dann kommt das bei raus. Und das ist so dieser Spannungsbogen im Vorlauf, Panini-Album, Spielpläne, Kadernominierung, jetzt dann in der, ja, auch damals schon, dann kommen die großen Werbespots raus, besonders von Nike und Adidas, das macht auch nochmal Vorfreude, haben wir auch schon drüber gesprochen, die bleiben ja auch oft hängen, jahrzehntelang, und dann rollt der Ball, also das ist so der Spannungsbogen der Vorfreude, der wie gesagt auch mal geschmälert wird durch Ereignisse, die dann vorher auftreten, aber das macht so eine WM besonders, finde ich, auch im Vorlauf, dass man da schon merkt, okay, das wird wichtiger als vieles andere und dann ist auch wirklich 4 Wochen oder jetzt dieses Mal zum ersten Mal 5 Wochen oder über 5 Wochen, da zählt dann wenig anderes als eine Fußball-WM. Und wir sind alle total im besten Fall im WM-Fieber.
Ich glaube, wir sind auch ausgehungert. Also wenn man ehrlich ist, die letzte WM 8 Jahre her, weil sie uns die in Katar ja geklaut haben. Das heißt, dieses Sommerfeeling haben wir vor 8 Jahren gehabt.
Ja.
Das musst du ja, also, ne, und das halte ich auch als einen Betrug unserer Kids zum Beispiel. Die haben ihnen einfach eine Sommer-WM geklaut, uns allen eigentlich. Und deswegen ist, glaube ich, die Freude auf dieses Jahr so hoch, weil einfach diese Winter-WM für den Arsch war, um es mal im Radio ganz nett zu sagen.
Okay, ja, und es gab ja auch in der Gastro gab es ja auch diese, zum Teil diese Ressortiments, dürfen wir das jetzt zeigen? Ist das okay? Total schade. Also du bist dann nicht mal in der Fußball, also in der Fußballkneipe vielleicht schon. Das waren so die wenigen, die es trotzdem übertragen haben. Aber jetzt hier in den Biergärten ja dann sowieso nicht. Aber auch in anderen Restaurants, Gasthäusern, die normalerweise auch Fußball auf einer Leinwand gezeigt haben, wo du zusammenkamst. Selbst da lief das ja nicht, ne? Also das war irgendwie die WM, die am wenigsten in Public begleitet wurde. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, jetzt neben dem schlechten sportlichen Abschneiden der Deutschen, dass da halt keine WM-Stimmung aufkam.
Aber wir haben viel zu oft genau über das Negative gesprochen. Ich möchte nochmal zurück zu den Sammelalben kommen.
Ja.
Jetzt hast du das von von Mexiko gehabt. Was ist denn dein erstes Sammelalbum gewesen, Martin?
Weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte 90 das erste. Ich habe leider nur das von 2006 jetzt wieder gefunden. Bei diversen Umzügen und so gehen die Sachen ja verloren und ich ärgere mich, dass ich es nicht aufgehoben habe. Aber ich habe 90, glaube ich, angefangen auch zu sammeln, ja.
Ich hatte eigentlich eine Frage vorbereitet, dass ich von euch beiden wissen wollte, welche Bedeutung diese Panini-Alben haben. Aber es war jetzt total spannend, euch zuzuhören, weil man merkt und fühlt diese Bedeutung, dass ihr beide sofort in so einen emotionalisierenden Modus gesprungen seid und Flashback-Berichte erzählt habt. In meinem Kopf habe ich jetzt so Bilder, wie ihr zwei auf dem Schulhof steht und eure doppelten Bilder tauscht und versucht, die Alben vorzubekommen. Ist aber genauso, wie du es gesagt hast, Michi, glaube ich, der Modus, wo man sich wirklich auf die WM fokussiert, wo man sich einstimmt und versucht, wirklich so in diesen Modus zu kommen. Ich selbst weiß es ehrlicherweise gar nicht, was mein erstes Panini-Sammelalbum war, aber deswegen habe ich aus Flashback-Erinnerung mir dieses Jahr eins gekauft und nicht nur, Martin, um der Nachwelt zu zeigen, dass Manuel Neuer nicht bei der WM dabei ist, wo wir ganz bestimmt später nochmal drüber sprechen. Aber wir hatten dir versprochen, Michi, dass wir diese Sendung hier und jetzt nutzen können, dass du die Möglichkeit hast, dein Album voll zu machen, weil ich glaube, dir fehlen noch 1, 2, 3 Bilder.
Tatsächlich mehrere, aber ich bin hier jetzt gerade bei Uruguay gelandet. Da fehlen mir die 320, die 324, die 326. Miguel Bosio, Venancio Ramos und Jorge da Silva.
Der ist doch die Jury bei Let's Dance.
Ja, genau. Bei Schottland, bei Schottland fehlen mir 3. Und weil ich es gerade bei Schottland auch sehe, das war natürlich dann, ja klar, du hast getauscht, aber es gab ja noch damals natürlich keine Online-Tauschbörsen. Das heißt, du warst ja ein bisschen darauf angewiesen, wer hat Doppelte. Und du musst ja dann am Ende des Tages, wenn du es wirklich vollkriegen willst, ein Vermögen bezahlen. Zumindest mal in Kindertaschengeldkategorien, um das Ding voll zu bekommen. Klar, du konntest nachbestellen, das war aber immer so ein bisschen verpönt. Ich habe aber jetzt im Nachhinein gemerkt, ich habe dann einfach im Nachhinein Sticker der Fußball-WM 1990 einfach bei 86 reingepappt, welche Spieler wieder dabei waren.
Das geht ist ja auch böse.
Ja, also ja, bei Schottland zum Beispiel Richard Gough und Alex McLeish, die im 90er-Kader waren, die haben auch den Weg ins 86er-Album gefunden. Leider mit dem emotionalsten WM-Maskottchen Ciao aus Italien oben, deswegen man erkennt natürlich den Fauxpas sofort. Ich glaube, ich habe zum Beispiel auch bei bei der Sowjetunion, 86 ja noch, habe ich einfach einen Sergej Golukovic, der ja später auch in Dortmund gespielt hat, den habe ich auch da reingepappt. Aber um nochmal auf die Fehlen zurückzukommen, hier gibt es tatsächlich noch klaffende Löcher. Also wer Portugal Diamantino von Benfica Lissabon noch hat, möge sich bitte melden. Ich habe letztens lustigerweise gehört, dass Stefan Ilzer, Trainer TSG Hoffenheim, auch auf diese Frage geantwortet hat, WM-Begeisterung, wann ging's los? Da hat er auch gesagt, ja, er hat 1986 angefangen, Panini-Bilder zusammen. Deswegen, wer da einen Kontakt hat, den Kollegen muss ich auch nochmal kontaktieren. Vielleicht hat er noch seinen Stapel Doppelte irgendwo rumliegen.
Ich bin dafür, Martin, wir lassen uns von Michi mal die vollständige Liste geben und teilen die dann irgendwie über unsere Social-Kanäle. Nicht so, lass den Timmy durch die Welt schwimmen, sondern lasst uns das Panini von Michi voll machen, bevor er irgendwie weiter Bilder von 2026 in 86 einklebt. Ich weiß gar nicht, ob es da so einen internationalen Gerichtshof von der FIFA gibt, wo man irgendwie nochmal prüft, ob das legitim ist, was du da getan hast.
Das Bild will ja. Ich sehen, dass er von 26 in 86 einklebt.
Ich fände es mega. Ich glaube, damit lassen wir jetzt die Hörer mal einen ganz kleinen Augenblick alleine und du nimmst uns mit auf die nächste musikalische Reise, Martin. Wohin geht's denn?
Ja, jetzt fangen wir mal an. Wir schlagen die Brücke Richtung 2.6. 2.6 sind auch Lieder, an die sich jeder erinnert. Kleine Anekdote zum ersten Song. 54, 74, 90, 2006 hieß der Titel im Original. Und da es ja bei 2.6 nicht geklappt hat, haben sich die Sportfreunde stiller gedacht, sie machen die gleiche Version des Songs, der aber richtig cool war, 2.10 nochmal. Sie haben es, glaube ich, 2014 nicht gemacht, aber wir spielen heute die 2.10er-Variante und von 54, 74, 90, 2010, der Sportfreunde Stiller. Und Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht, ist natürlich auch ein Klassiker. Viel Spaß damit.
Mir ist ein bisschen schwindelig vom Tränen, aber ich versuche mal irgendwie trotzdem gerade auszugucken. Du fingst vorhin an, quasi fast zu singen, Martin, mit 54. Lasst uns doch mal über 54, das Wunder von Bern, sprechen. Keiner von euch hat wirkliche Live-Erfahrungen, aber was wisst ihr? Ja, bitte.
Danke. Ich hätte gewettet, dass du jetzt wieder sagst, erzähl doch mal, wie das damals war, Martin. Dankeschön, dass du es nicht gemacht hast.
Wie hast du dich gefühlt, als du auf dem Rasen warst? Nein, Quatsch, das ist ja nun wirklich was, was wir irgendwie nur aus Filmen, aus Erzählungen kennen. Das ist ja schon Geschichte. Wie habt ihr die erlebt, ist das falsche Wort, aber wie nehmt ihr die wahr?
Martin, fang du nochmal an. Ja, wir können ja, glaube ich, 74 ein bisschen mit in die Verlosung reinnehmen, weil es auch Dinge waren, die wir nicht kennen. Ne? Die kennen wir nur aus der Geschichte. Und ich glaube, dass einfach 54 noch mal viel mehr wert ist, weil es die erste Weltmeisterschaft war, weil auch die politischen oder die weltpolitischen Umstände, glaube ich, extrem waren, dass wir als Deutschland uns erst wieder gefunden haben, dass wir der totale Underdog waren auch. Das war 74, glaube ich, waren wir mit den Holländern schon auch Favorit, ne, Michi, weißt du vielleicht eher. Aber ich glaube, 54 war so ganz unerwartet und hat auch ein ganzes Land, glaube ich, mal wieder, der Stolzbegriff ist immer so ein Thema, aber ich glaube, wir waren alle oder die Leute, die damals gelebt haben, denen hat es gut getan, mal wieder was Positives mitzunehmen. Deswegen war 54 auch mit Fritz Walter und wer alles da war, ne, das ist schon Kult. Ja, 74 ja auch dann, ne, aber und auch als Heim-WM, die 74er war das schon wahrscheinlich auch eine Art Sommermärchen für die Generation damals. Wahrscheinlich sagen die von damals, 2006 war nichts gegen 74, keine Ahnung. Aber ich glaube, sag mal, in der Einteilung der Historie ist, glaube ich, 54 das Ding überhaupt, weil die erste Weltmeisterschaft überhaupt. Michi, was denkst du?
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das 54er-Erlebnis so für die Generation danach lebt natürlich auch vor allem von der legendären Radioreportage von Herbert Zimmermann aus dem Hintergrund Mr. Ranschied. Das sind ja alles inzwischen Sätze, die in die Ewigkeit und in die Fußballgeschichte eingegangen sind, die man dann auch kennt oder die man wirklich kennt, seit man klein ist. Und ja, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Zeitzeugen da. Ich hab mein Opa damals, mit dem hat man drüber gesprochen. Aber das war natürlich ja medial auch bei weitem nicht so präsent. Und ja, ich glaube auch, das war einfach für die neue Bundesrepublik nach diesen düsteren Jahren des Nationalsozialismus und den Kriegsjahren war das einfach der erste, wie ich es auch schon gesagt habe, der erste große Lichtblick und auch so für den Wiederaufbau und das Entstehen eines neuen Selbstverständnisses sehr wichtig und kam natürlich hinzu, dass du mit Fritz Walter dann einen Kapitän hast, der ja das ja auch alles so verkörpert hat. Ne? Das war, glaube ich, eine Fußball-Weltmeisterschaft und eine deutsche Mannschaft, die vielen Menschen Mut gemacht hat.
Ja, das ist es. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Titel. Ne? 90 ist ja quasi genau wieder so ein Wendepunkt. Das heißt, da ist die neue Neuvereinigung der Bundesrepublik gewesen. Das ist auch der erste Titel, an den ich mich erinnere. Nicht nur, weil ich vorher auch noch nicht gelebt habe, sondern da kann ich mich wirklich noch erinnern an diese 11 plus minus 2 Jahre, wie du es vorhin gesagt hast, Michi, wie ich im Kinderzimmer sitze mit Fieber, das Endspiel, und in der 85. Minute, nachdem hier Andi Brehme das Ding reinzimmert, auf den meinen Schreibtisch gehüpft bin und geschrien habe, obwohl ich gar nicht so der Fußballfan war. Aber da merkt man so wirklich dieses, das reißt einen einfach mit. Und ihr habt es eben schon angesprochen, das war auch die WM, die euch das erste Mal so wirklich mit emotionalisiert hat. Finde ich super. Ja. Wir haben über Prägen gesprochen. Wir haben Höhen und Tiefen bei so einer WM, aber was uns mega in Erinnerung geblieben ist, ist das Sommermärchen 2006. Wenn ich euch jetzt frage, was war da größer? War es der dritte Platz oder war es so, wie sich quasi Deutschland präsentiert und die Welt uns erlebt hat? Martin, wofür würdest du dich entscheiden?
Ja, auf jeden Fall das Märchen. Also ich glaube, der dritte Platz war schon auch mal wieder gut, aber ich glaube, dass einfach dieses Feeling und ne, die Welt zu Gast bei Freunden und das friedliche Miteinander, dieses Feiern zusammen, ich glaube, dass das viel, viel mehr wert war als ein dritter Platz. Ne? Das hat sich wirklich gut angefühlt. Ne? Und wir haben es ja vorhin kurz auch gesagt, es hat sich so langsam gesteigert. Die Stimmung vorher, weiß ich auch noch, war richtig, richtig räudig. Selbst beim Eröffnungsspiel war dann so, ja gut, hier 2 Tore gefangen, oh mein Gott, was passiert jetzt? Obwohl wir 4-2 gewonnen haben. Das war unser typisch deutscher Ansatz zu sagen, hey, wir haben 4-2 gewonnen, aber da waren ja 2 Gegentore, oh mein Gott. Und erst mit dem 1-0 in der Nachspielzeit, Odonko auf Neuville, ist einfach der Knoten geplatzt. Also die Stimmung war ja vorher schon gut, aber die 90 Minuten waren die Leute alle, da hätte es kippen können. Ne? Und mit dem Tor einfach ist der Knoten geplatzt und ab da waren alle angezündet. Und ich glaube, so diese Zeit dann, leider bis zur Niederlage dann gegen Italien, das war wirklich das, was diesen Sommer ausmacht.
Ja. Der Klinsmann ist ja quasi auch ein großer Teil dieses Sommermärchens. Und auch da war ja quasi die Stimmung im Vorfeld nicht gut. Es ist erstmalig, dass sich unsere Bundeskanzlerin in WM-Geschehen einmischt und irgendwie Stellung beziehen muss. Da würde mich einmal interessieren, Michi, wie du das ganze medial quasi im Vorhinein erlebt hast, so rund um das Thema Klinsmann, ich will nicht sagen, wie eine Sau durchs Ort getrieben wurde, aber das war ja schon fast vorher ein bisschen so. Und nach dem Sommermärchen hat die gleiche Presse dann skandalös berichtet, ein Leben ohne Klinsy ist überhaupt nicht mehr möglich. Finde ich deine Sicht auf die mediale Macht an der Stelle mal sehr spannend.
Die ist sehr groß. Ich habe auch diese Schlagzeile im Kopf. Am Tag der Klinsy-Entscheidung, macht er weiter, macht er nicht weiter. Also gefühlt hat er ganz Deutschland auf Knien, ist vor ihm hergerutscht und hat gebettelt, bitte, Klinsy, mach weiter, weil du hast ja gemerkt, dass du dann wieder ein Level hast und ein Euphorie-Level und ein Begeisterungslevel, was halt die meisten gar nicht für möglich gehalten haben. Und dann war bei vielen so die Befürchtung, okay, dann wird jetzt schon wieder der Stecker gezogen, das wollen wir gar nicht. Also es zeigt, wie toll dieser Höhenflug war. Und ich bin auch dabei, für mich war das Sommerbärchen dann noch beeindruckender als die sportliche Leistung. Die hat aber sehr dazu beigetragen, weil du ja bis zum Ende im Turnier warst, zumindest bis zum Spiel um Platz 3. Und es wurde auch nochmal gewonnen. Also war wahrscheinlich das tollste Spiel um Platz 3, das wir jemals hatten. Und dann Fanmeile in Berlin. Und es war wirklich 4 Wochen Höhenflug, der sich eben aufgebaut hat. Und bin total bei Martin. Nach dem Eröffnungsspiel war das auch noch keine Gmadewiesen, wie der Bayer sagt, dass das alles super wird. Das war eher so, huhu, Glück gehabt gegen Costa Rica und gucken wir mal. Und für mich war auch dieses 1-0 gegen Polen, also da ging, glaube ich, ein Aufschrei nicht nur durch das Stadion, sondern durch ein ganzes Land. Das hast du gefühlt gehört. Und ab da war es dann, okay, jetzt fährt dieser Zug los, ja, dieser Begeisterungszug und nimmt uns alle mit. Und das war grandios. Und diese Begeisterung hat allen so gefallen, dass wir gesagt haben, jawohl, das muss jetzt aber auch weitergehen. Und es war, auch da nochmal, es war die beste Image-Kampagne und übrigens die authentischste, weil das alles pure, echte Emotionen waren, die beste Image-Kampagne für Deutschland, die es jemals gab, weil du hast die Welt zu Gast bei Freunden, das ist das offizielle Slogan. So, Ja, ist auch die Sache. Füllst du das mit Leben oder ist es nur eine Worthülse? Und das wurde so unfassbar mit Leben gefüllt, wie wir das, glaube ich, vorher selbst nicht erwartet haben. Und dadurch, dass du dann wirklich die Welt zu Gast hast, die verschiedenen Fangruppen, die dann unfassbar begeistert waren und heute noch erzählen, wie toll das war. Und wir ja auch. Und dann haben wir die getroffen aus dem Land. Und dann waren da die Amerikaner und die Schweden. Und ne, alle, die da waren, waren begeistert. Und wir waren begeistert. Und wir waren zu Recht von uns selbst begeistert, wie gastfreundlich wir waren und was für eine tolle Stimmung das war.
Wo ich mich noch erinnern kann, um da mal einzugrätschen, auch erst mit 2006 war es auch wieder in Ordnung, Deutschlandflaggen zu schwenken, wenn ihr euch erinnert. Davor hat es immer so ein bisschen ein Geschmäckle und die Leute haben sich nicht so getraut und wir sind da so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht, so von wegen, ja, wir können doch aus den richtigen Gründen sehr wohl unsere Fahne schwenken und stolz auf unsere Mannschaft sein oder auf das, was sie leistet und Spaß haben, ne, und das alles friedlich und zusammen mit anderen Nationen. Und das war wirklich grandios.
Nach euren Erzählungen habe ich noch so viele Bilder in meinem Kopf vom Sommermärchen und jetzt haben wir ganz viel von euren Emotionen gehört und ich glaube, im Nachbarzimmer in unserem digitalen Stammtisch sitzen schon ein paar ganz ungeduldige Stammgäste, die uns gerne auch mal ihre persönlichen WM-Highlights mitteilen möchten. Lasst uns doch mal reinhören.
Stammtischgebabbel.
Wenn ich an Fußball-Weltmeisterschaften zurückdenke, dann war wohl die WM 1990 in Italien für mich die prägendste. Da hat einfach alles gepasst. Die Stimmung war über das ganze Turnier hinweg unglaublich. Und viele Nationalspieler haben damals ja auch in Italien gespielt. Dadurch hatte das Ganze nochmal einen besonderen Bezug. Ein weiteres Highlight war für mich das Sommermärchen 2006 im eigenen Land. Deutschland war im Fußballfieber, überall herrschte eine super Stimmung. Ja, umso bitterer war natürlich dann die Niederlage in den letzten Sekunden gegen Italien. Das war dann schon ziemlich bitter, aber die Stimmung in Deutschland war trotzdem ziemlich cool, fand ich. Also das war schon auch sehr, sehr stark. Ja, 2014 natürlich in Brasilien. Das war ja schon ein absolutes Highlight, alleine dieses 7:1 gegen Brasilien. Und dann natürlich das gewonnene Finale mit einem Tor von unserem Mario. Das war schon auch richtig geil, ja. Und danach ging es ja eigentlich ziemlich bergab mit den Vorrunden aus 2018 und 2022. Ja, das waren natürlich so ganz bittere Momente. Aber es kann in diesem Jahr nur besser werden. Drücken wir mal alle die Daumen.
Die erste WM, die ich so richtig mitverfolgt habe, war 1986. Aber aufgrund der Uhrzeiten und so war dann 1990 schon das absolute Highlight. Und passend zum WM-Song gab es wirklich magische Nächte. Also vor allem das Eröffnungsspiel gegen Jugoslawien. Dann das Achtelfinale gegen die Niederlande war ein sensationelles Spiel. Ja, und natürlich dann auch England, das Elfmeterschießen. Und Finale, klar, war einfach geil. Danach, muss man sagen, war auch eine richtig Party überall in den Ortskernen, in den Städten. Und was ich damals so geil fand, war, das war noch relativ spontan. Da war das noch nicht so Standard, dass man eigentlich auf die Straße geht. Und das gab es eigentlich auch nur beim Finale so richtig. Und das war aber Wahnsinnsemotionen überall. Also das kann ich mich total erinnern. Das war einfach geil. Ja, also als 14-Jähriger war schon ein Mega-Erlebnis. Das nächste Highlight war dann natürlich WM 2014. Das war für uns wie so ein bisschen wie eine Reise. Hatte so 2006 begonnen und so, ich glaube 2010 habe ich gesagt, so 2006 und 2008 waren wir in verschiedenen Locations, hat nicht so funktioniert. Ab 2010 habe ich, glaube ich, fast alles gehostet in Pablos WM-Studio mit Martins Beamer und Leinwand ausgestattet, waren da große Feste zu feiern und es war wie so eine Reise. 2014 ging die dann auch ein bisschen zu Ende mit dem Titel. Ja, und es war sensationell, wissen wir alle noch, haben wir, glaube ich, alle noch im Kopf, die legendären Spiele, Brasilien, Eröffnungsspiel, Portugal, also das war einfach, vor allem das Halbfinale, man konnte schon nach 30 Minuten feiern, man gibt sowas beim K.O.-Spiel mal und beim 1-0 in der Verlängerung im Finale, da ist gefühlt die Decke weggeflogen, das war schon sensationell. Aber im Unterschied zu 1990, muss ich sagen, war dann die Party danach so auf den Straßen, das fand ich dann nicht mehr so geil, weil es war so ein bisschen, war schon eine andere Kultur, da wurde schon viel mehr zugeguckt, als selbst zu feiern und das ist natürlich für unser Alter kaum verständlich, weil also wir wollen selbst feiern und nicht anderen beim Feiern zusehen.
Ich könnte jetzt natürlich von der WM 1990 erzählen, was so die erste WM war, was wir so bewusst mitgekriegt haben, wo ich auch noch viele Erinnerungen habe. Aber ich würde jetzt einfach mal was anderes erzählen. 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Ich war in Neuseeland und da wollte ich mal erzählen, dass wir uns da schon riesig auf die Nominierung von Cleansea gefreut haben. Also heute wird es irgendwie, läuft das irgendwie, wird alles geleakt und über die sozialen Medien wird irgendwelche Videoschen eingespielt. Wir wussten genau, wann Cleansea da diese Nominierung macht und haben da, weiß nicht, wie die Zeitverschiebung war, auf jeden Fall haben wir da gebannt vorm Kicker-Ticker gesessen und haben drauf gewartet. Konnten wir natürlich ja nicht streamen oder so und da haben wir nur so, sind die Namen nach und nach aufgepoppt. Cleansea macht den und dann kam auf einmal David Odonko, ich weiß noch, wir haben da gefeiert, dass Cleansea auf einmal sich Sachen traut und das war absolut eine irgendwie eine geile Aufbruchsstimmung und da habe ich mich dadurch, war eine Vorfreude auf die WM, dass ich tatsächlich auch meinen Flug noch vorverlegt habe, noch eine Hausarbeit mehr oder weniger mit dem Tutor abgestimmt habe, dass ich die unbedingt vorab geben muss und ich nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt in Neuseeland bleiben kann und vorzeitig abreisen muss. War mir dann auch scheißegal, weil ich wollte unbedingt zum Eröffnungsspiel an meinem Geburtstag, 9. Juni gegen Costa Rica, unbedingt in Deutschland sein. Das durfte ich auf gar keinen Fall verpassen und es hat tatsächlich funktioniert und da muss ich sagen, war ein geiles Spiel, ein geiler Geburtstag und das war für mich absolut, was ich mit Weltmeisterschaften verbinde. Dass die Vorfreude schon weit vorher losging, die besondere Situation mit Cleansea, die Nominierung von ihm, wo man wirklich gedacht hat, hier, da könnte was gehen und dann dieses geile Auftaktspiel mit einem überragenden Sieg.
Gute, hier ist der Baxter. Ja, also WM-Spiel, was ich auf alle Fälle nicht vergessen werde, immer einmalig in Erinnerung, ist natürlich das 7-1 gegen Brasilien in Belo Horizonte. Ne? Also wir haben ja immer Torschnaps getrunken und das war das erste Mal, wo wir gar nicht mehr hinterher kamen. So schnell konnten wir den Schnaps gar nicht trinken, wie die Toren gefallen sind. Also das war fantastisch. Wie gesagt, das Spiel werde ich so nie vergessen. So von dem Momente her, muss ich ganz ehrlich sagen, an was ich mich auch gern zurückerinnere, ne, ist die WM 90. Da hat es damals dann irgendwie so mit einem kleinen Trupp angefangen, dass wir uns nach jedem Sieg auf dem Hanauer Marktplatz getroffen haben. Und dann nach jedem weiteren Sieg sind es immer mehr Leute geworden. Und zum Schluss, da war da wirklich Party immer auf dem Hanauer Marktplatz. Das war früher auch noch richtig friedlich. Das hat ja eine ganze Zeit noch angehalten, die so traditionsmäßig, bis es dann mal irgendwann halt mit Ausschreitungen und sowas angefangen hat, da war das auch vorbei. Ja, und dann war natürlich das Finale, da war damals der Hochstädter Cup gewesen. Da sind wir, haben wir gefeiert, praktisch noch auf dem Marktplatz dann und haben dann an Hochstadt noch hier die Frühschoppe gemacht und sind dann nach Frankfurt gefahren, um die Weltmeister auf dem Römer zu empfangen. Aber bis wir da in Frankfurt waren, wir haben den Römer nur von Weitem gesehen, da war nicht mehr drin, die persönlich zu empfangen. Aber die Stimmung war natürlich super. Ja, ansonsten muss ich sagen, in Frankfurt ist die WM 2006 war das, glaube ich, wo auch die Engländer da waren mit der Leinwand im Main. Das war auch einfach so von der Atmosphäre her wirklich super. Ne?
Dass ich unseren Stammtisch liebe, Martin, ist absolut kein Geheimnis. Und ich freue mich, dass Sie nicht nur Eintracht-Experten sind, sondern einfach ganz viele Geschichten rund um den Fußball zu berichten haben. Wenn ich richtig aufgepasst habe und unserem neuen Stammgast Andi zugehört habe, können wir hier und jetzt sagen, Happy Birthday, Andi, alles Gute zum Geburtstag. Und das Nächste ist, ich möchte Baxter dich hier und jetzt einladen, dass wir zweimal zusammen Spiel gucken und Torschnaps trinken, aber nicht Fußball, sondern lass uns mal zum Handball gehen und da Torschnaps trinken. Ich glaube, das könnte spannend werden. Aber lass uns das Gehörte mal einordnen. Der Jörg hat davon berichtet, Martin auch 1990, dass die perfekte Stimmung für ihn da war und dass viele unserer Nationalspieler in Italien in der Liga gespielt haben. Ich habe null Erinnerungsvermögen. War das so und war Italien da die Liga der Ligen?
Ja, doch. Also da waren die ganzen großen deutschen Fußballer waren da. Ne? Also gerade Inter war da die Macht. Ich glaube, Michi, du weißt das auch noch genauer. Ich glaube, Inter war super. Der Rudi Völler hat bei Rom gespielt dann, glaube ich, irgendwann. Also da war die italienische Liga noch definitiv besser als die Premier League, würde ich sagen.
Wie ist die italienische Liga eigentlich jetzt aktuell? Also nee, ich frage eher so im WM-Kontext. Wie ist Italien die WM?
Vom Ranking her? Vom Ranking,
sie ist ja gar nicht dabei. Sie ist ja gar nicht dabei, Entschuldigung.
Nein, sie ist schon dabei. Also die in der Serie A spielen, die sind schon einige Spieler dabei. Deswegen war ich jetzt verwirrt. Aber die Italiener, das ist natürlich, bin ich schon tot traurig, dass sie nicht dabei sind. Natürlich ist diese Schadenfreude da, aber die haben zwei WMs verpasst jetzt. Ne? Also von daher schon schade.
Ja aber damals war es die, kommt auch dazu, damals war es die späte 80er, Anfang 90er war es die beste Liga weltweit. Da ist jeder hingegangen. Es gab ja selbst in Deutschland, gab es nicht nur RAN, sondern auch Ranissimo. Und in Ranissimo ging es nur um die italienische Serie A, weil da alle Stars gespielt haben, inklusive der Deutschen. Also Rudi Völler war, glaube ich, ab 1987 bei AS Rom, dann, wie schon gesagt, der große Interblock mit Matthäus Brehme und dann ein Jahr später kam auch noch Klinsmann, Icke Hässler, Andi Möller, dann später Stefan Effenberg, Jürgen Kohler, auch zu Juventus, da sind alle hingegangen. Riedel, weil er vorhin schon viel mit Hellas Verona, italienischer Meister, immer noch Legende dort. Aber da fing das an, da war eigentlich die Serie A, war die beste Liga der Welt.
Krass, wie das abgefallen ist, ne? Also wenn du siehst, wo sie jetzt heute stehen, das ist ja, naja, eher mau.
Deswegen frage ich, weil ich da einfach noch nicht so kognitiv in der Lage war, das richtig einzuordnen. Der Pablo, spannenderweise, hat so ein bisschen das, was du gesagt hast, Martin, ne? 86 ist so leicht die erste WM, an die er sich erinnert, aber 90 dann doch die prägende, wahrscheinlich auch einfach mit der Erfolgsgeschichte dahinter. Ich frage mich nur, warum 90 noch nicht Pablos WM-Studio existierte. Vielleicht haben wir eine Chance 26, dass das hier wiederbelebt wird, in Anführungsstrichen. Aber interessant war auch, dass Wasser gesagt hat, ne, dass die Leute von sich aus auf die Straßen gegangen sind. Nicht, weil es organisiert war, sondern weil das irgendwie eine Übersprungshandlung am Ende vielleicht war. Einfach von den Emotionen und den Endorphinen getrieben. Wart ihr Teil dieser Straßenbande?
Das hat der Baxter ja auch gesagt. Und das muss ich sagen, das nimmt uns keiner. Ich glaube, dass heute, wenn es sobald es einigermaßen läuft, direkt die Massen schon wieder dann Autokurse machen. Aber der hat es ja super beschrieben in Hanau auf dem Marktplatz. Da waren wir auch. Und da hat sich wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert. Und das war halt geil. Ne? Heute hast du jetzt entweder nix oder direkt alle da, weil sie mitmachen wollen. Da war es wirklich so am Anfang so die Hardcore-Fans, ne, die es gefeiert haben. Und war wirklich mit jedem Mal so ein bisschen mehr. Und das war schon cool.
Ja. Was ich aber auch feiere, ist die Geschichte von unserem Geburtstagskind Andi, dass er extra früher aus Neuseeland abreist und irgendwelche Deals mit seinem Profs macht, um eine Hausarbeit früher abzugeben. So viel Einsatz ist man eigentlich gar nicht gewohnt Richtung Nationalmannschaft, ne? Weil das hat man eher so diese Verbundenheit mit dem Vereinssport. Feiere ich. Da ist aber noch ein anderer Punkt drin, und zwar hat er gesagt, diese Aufbruchsstimmung, die mit den Nominierungen rund um Klinsmann kam. Wie seht ihr das denn? Das war ja was komplett Neues. Alle haben ja gedacht, er ist wahnsinnig geworden, oder?
Ja, Dunkel schon, aber er hat ja einen Plan gehabt und er ist ja dann in Dortmund auch sehr gut aufgegangen.
Genau, also das war schon super, aber es war jetzt medial, wenn du vergleichst zu heute, schon auch, ne, so wie Andi es gesagt hat, eher unspektakulär, aber auch noch ein größeres Geheimnis auch und so. Ja, er hat schon, ich glaube, er hat die richtigen Leute mitgenommen und ich finde, dass sein fast Namensvetter Nagelsmann das auch gut gemacht hat, jetzt für die WM, um den Bogen mal ganz kurz zumindest zu schlagen und auch auf die Jugend setzt. Meiner Meinung nach hätten wir das noch mehr machen können, aber diesen Klinsmann-Gedanken gibt den Jungs die Macht mal, ne, den jungen Kerlen. Das war schon cool, dass er das gemacht hat.
Ja, und gleichzeitig muss ich sagen, ja, das mag nicht das Level sein, wie es heute gemacht wird, aber das war schon auch 2006 dann schon mit das erste Mal, dass das so inszeniert wurde. Mhm. Und wenn das auch da wieder, wenn das gut gemacht ist, authentisch rüberkommt, dann finde ich das auch gut und wichtig, weil das ja auch wieder so ein Meilenstein Richtung WM-Start ist und das ja auch mitreißen kann. Ich fand vor 2 Jahren vor der Heim-EM ist man ja auch ja, haben ja Leute gefühlt von der Straße, normale Leute dann, die Namen bekannt gegeben. Das fand ich auch sehr charmant.
Dieses Jahr war cool. Das kann man
schon gut machen. Ja. Also nicht nur in Deutschland übrigens, sondern auch anderswo gibt es ja tolle kreative Ideen. Ja. Und finde ich viel schöner, als wenn man das, wenn es nicht zu künstlich und zu gewollt ist. Auch da kann ein schmaler Grat sein, aber finde ich ja viel schöner, als wenn du irgendwann bürokratisch da eine Textmeldung rausschickst und sagst, so, das sind unsere EM-Fahrer.
Nee, also Kicker-Tipper.
Genau. Also genau. Dieses Jahr war es schon auch super emotional, fand ich. Also es war super gemacht auf Insta, ne, auf den Social-Kanälen. Muss man schon sagen. Haben so gut den Punkt getroffen, dass man auch so ein bisschen sich mit den Jungs so, was man mit denen was verbindet, indem man ihre Kinderbilder sieht und ihre Familien. Das war schon cool. Da nimmst du, glaube ich, ein bisschen mehr auch Tuchfühlung zur Mannschaft auf.
Ja. Ich finde es auch eine mega Wertschätzung, wie du sagst, es ist nicht einfach nur nüchtern die Namen und ein Kader bekannt gegeben wird, wie so eine Stunde vor einem Spiel, sondern das ist ja eine echte Wertschätzung, die man da bringt und versucht auch ein bisschen so diese Identifikationspersonen in den Vordergrund zu stellen.
Ja.
Ich will mich mit dem Baxter quasi nicht ins Koma saufen bei einem Handballspiel, aber er hat von dem Brasilien-Spiel 7-1 gesprochen. Das war ja schon was, ich will sagen, da haben wir uns schon ein bisschen in den Rausch gespielt. Oder was sind denn eure Gedanken, wenn ihr jetzt an dieses Spiel zurückdenkt? Michi, teil du doch erstmal.
Also erstmal bin ich froh, dass ihr das nur beim Handball fortsetzen möchtet und nicht beim Basketball, dann wird es, glaube ich, schwierig.
Vor allem in der NBA. Guter Hinweis, ja. Vor allem in der NBA, Michi, genau.
Genau. NBA Game 7, wenn es dazu kommen sollte. Nein, aber Handball ist, glaube ich, noch ja grenzwertig, aber ist noch machbar.
Ja? Ja, wir machen es betreut, betreutes Trinken an der
Stelle. Wir hoffen auf gute Torhüterleistung. Ja. Dann geht es vielleicht. Dieses Spiel haben wir, ich habe es ja gesagt, also ich war nicht im Stadion, kenne zwar einige, die da waren, die waren auch komplett elektrisiert, aber dieses Spiel haben wir auch wieder in diesem Familienfreundeskreis geguckt und da weiß ich noch, da hat ja jeder gesagt, naja, also irgendwie, hoffentlich kommen wir weiter, also das war ja nicht so, dass man sagt, ja, ja, da gewinnen wir deutlich. Von daher ist man da, wie eigentlich normalerweise ja immer in WM-Halbfinale, reingegangen, hat gesagt, wow, enge Kiste, hoffentlich klappt's, muss viel zusammenkommen, aber ja, plus der Gastgeber. Und dann fängt dieses Spiel an und dann wird da ganz schnell ungläubiges Staunen draus.
Was mich fasziniert hat, war auch die Side-Notes, das Drumherum. Also natürlich haben wir super gespielt, aber Brasilien war meiner Meinung nach überbewertet. Das heißt, die waren auch richtig schlecht, vor allem für ein Heimspiel. Aber die Art und Weise, wie die deutschen Spieler mit diesem Sieg umgegangen sind und wie auch vor allem der Jogi Löw sie ein bisschen gebremst hat, hey, hier nicht überheblich werden und so, das hat mich wieder auch stolz gemacht. Ne? Dass du dann sagen, hey, ich finde total schön, dass die jetzt da nicht so durchdrehen und sich noch lustig machen, sondern das war ja alles sehr gediegen, sehr mit Stil. Und zwar hat es dann auch dazu geführt, dass die Brasilianer natürlich gelitten haben und Brasilianer auch geweint haben und enttäuscht waren, aber uns dann sofort angefeuert haben gegen Argentinien.
Das ist jetzt der Moment, wo du uns nochmal mit auf die musikalische WM-Reise nimmst.
Ja, wir machen mal noch einen Schritt zurück von 2014. 2014 war jetzt musikalisch, ja, okay. Aber was ein Highlight war, allein wegen Rhythmus und Afrika und war die WM 2010 war noch ein Highlight, was wirklich Musik anging. Also Shakira, Waka Waka, ich habe jetzt auch vergessen, was es bedeutet, aber hat noch jeder im Kopf. Oder Waving Flag war so ein bisschen die Coca-Cola-Werbung. Diese zwei Songs von der WM 2010 hören wir jetzt.
Jetzt haben wir die letzten, ich glaube Stunde, anderthalb, ich weiß gar nicht, ganz viel über die Fan-Momente gesprochen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre, Michi, wenn du an deine beruflichen Fußballmomente einmal zurückblickst. Was ist denn da so ein Moment, wo du sagst, den vergesse ich einfach nicht und den werde ich nicht vergessen? Oder kannst du das gar nicht differenzieren zwischen, was hast du als Fan und was hast du beruflich in solchen WMs erlebt?
Ich wollte sagen, das kann man ja nie ganz ausblenden. Aber natürlich, wenn du jetzt gerade dann journalistisch oder in der PR arbeitest, dann heißt das auch Arbeit. Ne? Also das ist dann nicht
immer nur feiern,
der Baxter. Familie und Freunden, sondern das ist dann auch Arbeit drumherum. 2006 war es so, das war ja damals noch eben die Merchandising-Vermarktung. Da war ja dann das Schöne, da war ich dann mit WM-Start die Arbeit gemacht im Sinne von, die Lizenzen mussten ja dann eh schon verkauft sein und die Produkte mussten im Markt sein. Dann konntest du das auch genießen. Und dann waren wir beim Eröffnungsspiel mit dem ganzen Team und waren eben dann unter anderem auch beim Spiel in Dortmund gegen Polen. Das haben wir mit dem Team miterlebt, aber schon auf der Tribüne als Fans. Und das waren wir nun damals auch alle. Und das war schon wahrscheinlich der krasseste Moment in einem Stadion, den ich je erlebt habe, als dieses 1-0 dann eben fiel durch Neuville auf Flanke des besagten David Odonkor. Auch wenn es keinen Panini-Sticker von ihm gibt, brauche ich nicht, weil das ist auch für die Ewigkeit. Also diese Eruption aus dem Stadion gemerkt und dann eben auch gefühlt war das ja der Dosenöffner, wie vorhin schon gesagt, für die gesamte WM. Das war wahrscheinlich emotional der krasseste Moment.
Dank dir für die Einblicke. Das ist echt super interessant, mal zu wissen, du hast es gesagt, ein Jahr Vorarbeit steckt quasi dahinter, wo wir als Fans oder Nation gar nicht wirklich was von mitbekommen. Ne? Man weiß so, okay, es gibt die WM, man kriegt ein bisschen Getuschel, aber was da wirklich einfach für ein Apparat im Hintergrund läuft, super spannend. Mich würde da nochmal interessieren, Martin, wenn wir jetzt quasi die Perspektive von Michi gehört haben, gibt es denn rund um die WMs irgendetwas, an das du dich erinnerst, was du mega fandest, was gar nichts mit dem Spielerischen zu tun hat? Vielleicht ist es jetzt die Welt zu Gast bei Freunden, ob es das ist, aber hast du irgendeine Erinnerung an irgendeinen ganz mega coolen Moment?
Dieses einfach dieses Miteinander, auch dieses Fachsimpeln. Ne? Manchmal fällt es einem schwer, wenn dann Leute wirklich um die Ecke kommen, die so im Fußball gar nichts am Hut haben und dann so, oh, die Holländer haben so schöne Trikots oder die hüpfen von links nach rechts und so. Das ist dann schon immer so, da musst du dann mal durchatmen, aber das gehört ja auch dazu. Ne?
Also dann, das sind übrigens meistens die, die dann die Tipprunde gewinnen.
Ja, genau. Das sind immer die tippen. Deswegen tippe ich dies ja auch nicht, glaube ich.
Ja.
Genau. Nee, aber ich glaube so dieses, deswegen habe ich ja auch so geraved über Katar, das kommt einfach im Winter auch nicht zustande. Na, das heißt einfach jetzt kommt hoffentlich das Wetter, kommt raus, man trifft sich abends noch, kann die Spiele gucken, kann quatschen. Unser Urlaub fällt zum Glück auch in die Zeit, wo wir vielleicht nachts mal aufstehen können, wirklich mal ein geiles Spiel ist. Ja, mit so ein bisschen dem einen weinenden Auge, ich finde es ein bisschen too much, das sind fast zu viele Mannschaften, finde ich. Ich finde es schön, natürlich wird es dann viel länger und es gibt mehr Spiele, aber es ist schon sehr überladen. Das ist, wenn du jetzt einkaufen gehst, wir hatten es gestern, ne? Von wegen, ja, es gibt jetzt Deutschland-Studentenfutter, es gibt noch Badeschaum, DFB-Team, was auch immer. Das nervt schon ein bisschen, dass jetzt alles so gebrandet ist, wo ich denke, so was hat es damit zu tun. Ne? Aber per se gehört es auch dazu, einfach, dass auch der Letzte angezündet wird und jetzt Bock hat.
Das war aber 2006 natürlich noch krasser, weil bei der Heim-WM will sich ja dann wirklich jeder damit assoziieren, ne? Und ich finde, der Badeschaum liegt auf der Hand, ja? Also, ich würde auch die Eistonne vermarkten nach 2014.
Das stimmt, ja.
Ich schreibe währenddessen mal kurz meine Wunschliste, also Badeschaum, Eistonne. Aber du hast was anderes gesagt, Martin. Die Trikots der Holländer sind so schön oder die Trikots von irgendjemand sind so schön. Wir könnten wahrscheinlich eine komplett eigene Sendung mit euch zwei daraus machen, um euer persönliches Trikot-Ranking von den Nationen zu machen. Aber jetzt bist du hier schon quasi in Arbeitskleidung erschienen, Michi. Aber was ist denn euer persönliches Lieblingstrikot der deutschen Nationalmannschaft oder die ersten drei? Von welchen Jahren? Habt ihr euch gut vorbereitet oder habt ihr eine Hitliste?
Ich kann mal anfangen. Also es gibt, natürlich hängt es auch mit den Erfolgen zusammen. Ne? Der Klassiker, und da bin ich ja Purist, und wir könnten eine eigene Sendung machen über das neue Eintracht-Trikot, und das machen wir auch noch. Für mich, das klingt jetzt überraschend, ist das 54er-Trikot einfach das Trikot überhaupt, einfach weiß. So. Danach ist es gefolgt von dem 90er-Trikot, weil es so dieses für mich auch den Zeitgeist der 90er-Jahre extrem verkörpert. Und als drittes 2014 auch so ein cleanes, weißes Mario-Götze-Shirt, gefolgt von dem Ausweichtrikot, was wir gegen Brasilien anhatten, dieses schwarz-rote, nicht weil es jetzt Eintracht-Style war, sondern das hatte auch einen gewissen Style. Von der WM 2014 habe ich nämlich das weiße Hummels, das weiße Götze-Trikot, mit dem er quasi den Siegtreffer geschossen hat. Und ich habe noch das Ersatztrikot rot-schwarz von Mats Hummels.
Danke, da interessiert mich deine Hitliste
mit. Ich gehe voll mit dahingehend, dass ein Trikot immer durch die Emotionen aufgeladen werden muss. Es gab mit Sicherheit schöne Trikots, mit denen du aber einfach nichts verbindest, weil das Turnier im Zweifel schnell vorbei war. Oft genug war es zum Glück nicht so. Für mich auch da wieder, ne, da steckt auch wieder dieses Thema Magie drin in dem Alter. Für mich beide Trikots 1990, also sowohl das weiße erste Trikot als auch das grüne Ausweichtrikot. Und das Puristische, ich gehe jetzt, na Martin ist noch ein Tick älter, deswegen ich gehe nicht bis 54 zurück. Entschuldigung, wer muss so sein? Aber ich gehe bis 1980 zurück, Deutschland-Europameister, auch sehr clean, schwarz und weiß. Aber ja, das wäre die Reihenfolge. Auch da wieder Fun Fact, ich habe nach der verkorksten EM 2004, Vorrunden aus, oje, oje, wie wird es bei der Heim-WM 2006? Habe ich zwar nicht im ganz großen Stil, dafür hat es nicht gereicht, aber habe ich, glaube ich, mal so 30 Trikots bei Sportcheck gekauft, die da verramscht wurden. Und zwar auch historische Deutschland-Trikots, die wirklich cool aussahen. Hinten mit den alten, schönen 3D-Nummern, Beckenbauer, Müller, Breitner, sahen richtig cool aus und wurden echt verramscht für 10 Euro. Habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Klar, jetzt sind wir in der Vorrunde rausgeflogen bei der EM, aber wir haben die Heim-WM. Da muss doch noch mehr Emotion kommen. Und dann habe ich die quasi ersteigert, auch zum Teil selbst behalten oder im Freundeskreis verschenkt. Also so viele habe ich dann am Ende des Tages gar nicht verkauft, aber die sind dann bei eBay deutlich über Wert weggegangen. Und das war so eine Wette auf die, im sehr kleinen Stil, aber es war so eine Wette auf die Fußball-Emotion im Sinne von, buy low, sell high, so war das ungefähr, ja, wo du gemerkt hast, die will jetzt irgendwie niemand haben, aber Moment mal, in 2 Wochen kicken wir doch hier die Heim-WM und dann wird es bestimmt besser. Und da hat sowas dann auch wieder mehr Wert, weil nicht, weil das Stück Stoff dann mehr wert ist, sondern weil da einfach viel mehr Emotion dann drin steckt. Ja? Also das finde ich auch, so wie Martin schon gesagt hat, der ganz entscheidende Punkt, was verbindest du damit?
Ich finde es aber ein mega Fun-Fact, den du uns geteilt hast. Und ich frage mich, Martin, hast du das gemeint initial mit, ist das der Kommerz bei der WM quasi, den der Michi mit seinen Trikots betrieben hat? Aber das ist nur ein Spaß am Rande. Ich glaube, die Hitliste der Welt würde ich gerne einmal jetzt in den Nachrichten hören wollen. Sehr gut, nachdem wir jetzt gehört haben, was die Welt uns zu berichten hat, haben wir jetzt viel über Gänsehaut, über Sommermärchen, über verschiedene Wahnsinn gesprochen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, können neue Weltmeisterschaften überhaupt nochmal diese Gefühle hervorrufen? Und damit einhergehend die Frage, seid ihr selber schon in der WM-Stimmung? Martin, wie fiebrig bist du auf der Skala von 0 bis 10, was die WM angeht?
Ich glaube, ich bin bei einer guten 8 überraschenderweise angelangt. Also ich bin schon ganz gut angezündet. Ein bisschen jetzt ein Setback, dass durch das Lennart Karl ausgefallen ist. Auf den habe ich mich extrem gefreut. Der war so mein Underdog für die WM, ehrlich gesagt. Nee, also ich glaube nicht, dass jede WM ist anders. Das heißt, diese WM erzeugt nicht das bei mir wie jetzt 1990 oder 2006 oder 2014, weil es einfach andere Zeiten sind und ich älter werde und all diese Dinge. Ich glaube aber, dass es für andere Generationen dann, ne, also für unsere Kinder ist wahrscheinlich jetzt hier die WM was für uns 1990 war oder so. Ne? Also das muss man mal, glaube ich, auch so sehen. Ich habe total Lust drauf, ich sehe es aber unter einem anderen Auge. Ich habe jetzt 4 Jahre mehr Erfahrung zur letzten WM, kann viel mehr vergleichen und so und freue mich einfach drauf, gute Spiele zu sehen. Und es muss nicht zwangsläufig ein Deutschlandspiel sein, sage ich euch. Also das war früher, war ich da auch sehr fixiert, aber wenn wir jetzt ausscheiden, verdient, ne, das Gott bewahre, ne, dass, wenn wir Kacke spielen, dann schaue ich mir trotzdem die WM an, weil einfach da schon auch coole Spiele dabei sind. Und ja, ich denke mal, dass ich jetzt in der Woche noch auf die 10 komme und hoffe, dass ich im Laufe des Turniers vielleicht sogar auf eine 12 übersteige. Mal gucken.
Das werde ich wohl mitkriegen. Aber wie sieht es bei dir aus, Michi? Deine Skala von 0 bis 10, 2 Tage vor dem Eröffnungsspiel.
Ich wäre bei einer 8. Wir brauchen ja noch Potenzial nach oben. Vorfreude ist auf jeden Fall groß. Ich hoffe, dass es eine magische WM wird. Das kann man nie vorher sagen. Ich sehe auch die kritischen Punkte, die genannt wurden, über Kommerzialisierung, Ticketpreise, ne, und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube auch, es ist eine Frage des Alters und der Wahrnehmung. Also wir, wenn ich nicht arbeiten muss, dann schauen wir natürlich auch, dass wir möglichst viele Spiele gemeinsam mit Familie, Freunden gucken, selbst da viel organisieren. Und ich habe es jetzt Thema Alter auch schon von Freunden gehört, die sagen, ja, aber die Kids wollen das doch public gucken, ne? Also die brennen schon darauf, zu sagen, wir wollen das zusammen gucken oder auch mit möglichst vielen Menschen gucken und wer überträgt das denn? Und da merkst du, da ist einfach eine kindliche Vorfreude und ich hoffe einfach, dass so viele von uns wie möglich sich möglichst viel kindliche Freude da auch bewahren können.
Du hast eben einen Punkt angebracht, Martin, mit der Menge an Mannschaften, die wir dieses Jahr haben. Das heißt, ich merke das nicht nur, weil mein Panini-Album doppelt so dick ist wie das von dir, Michi, weil da mehr Farbe drin ist und nicht nur schwarz-weiß, sondern dieses Jahr sind ja noch mal mehr Mannschaften dabei. Zahlt das auf den Kommerz mit ein oder gibt es einfach mal anderen Nationen auch eine Chance, Teil dieser großen Weltschau zu sein? Martin, fang du doch mal an, deine Gefühle zu teilen, weil wir gestern gerade darüber gesprochen hatten.
Beides. Also ich glaube beides. Also ich glaube, es ist so, dass es schon natürlich mehr Spiele, mehr Übertragungen, mehr Geld, ne? Das passt alles dazu. Die Frage ist halt, guckt sich jemand, gut, Curaçao spielen wir jetzt, aber Usbekistan gegen Kongo. Ich weiß nicht, ob es die Kombination gibt, aber ne, um die Mannschaft mal zu sehen. Ich will die auch nicht abwerten und es gibt auch keine Kleinen mehr und ich glaube, dass auch einige dieses Jahr wieder stolpern und das macht ja so ein Turnier immer aus, dass die Kleinen die Großen zum Stolpern bringen, als damals Senegal im Eröffnungsspiel die Franzosen Roger Millat getötet hat. Das haben wir ja alle gefeiert. Das wollen wir ja auch sehen. Ich glaube nur, dass es irgendwann zu viel wird, dass dann das Gap irgendwann zu groß wird und du irgendwann sagst, oh, was ist das für eine Vorrunde, wenn die Spiele dann doch zu klar werden. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert dieses Jahr. Aber ja, mehr darf es jetzt auf jeden Fall nicht werden. Weil wie lange willst du denn diese WM auch noch spielen? Ne? Also das zieht sich ja auch dann extrem lange rein.
Ich gibt bei der WM immer zwei Zeitpunkte, wo ich in ein Loch falle, wenn die Deutschen ausscheiden. Dann ist aber für mich auch die WM nicht vorbei. Ich freue mich dann oder trotzdem auf tollen Fußball in den entscheidenden Runden. Und wenn sie dann wirklich vorbei ist, dann habe ich schon so WM-Blues. Also das fehlt mir dann schon. Ja, man kann es nicht ewig ziehen. Und ja, es sind sowohl die Überkommerzialisierung auf der einen Seite, aber auch die Freude für viele Nationen, die jetzt halt zum ersten Mal dabei sind. Die sehe ich schon auch. Jetzt sind wir als Fußballnation, führende Fußballnation, für uns ist das zum Glück gelernt, dass wir eigentlich alle 4 Jahre dabei sind. Sind hier die Italiener, es muss nicht unbedingt so sein. Es gibt bei jeder WM große Nationen, die nicht dabei sind. Da haben wir bisher ja sehr viel Glück gehabt, dass wir immer relativ gut durch die Quali marschiert sind. Aber es ist natürlich für Länder wie Curaçao oder auch die Kapverden grandios, das jetzt mal mitzuerleben. Das muss man ja auch sagen. Also klar, da muss man ja nur mal die Perspektive wechseln und sich in die Menschen reinversetzen, die jetzt bei dieser WM zumindest mal 3 Gruppenspiele miterleben als kleines Land. Das hätten die ja niemals für möglich gehalten. Und da geht es ja auch im Nachhinein nicht drum, ja, aber das war ja die WM mit die neue Rekord-WM mit 48 Mannschaften. Nee, du warst dabei. Du warst bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Und es ist per se, finde ich, gut, wenn das eine Welt so vielfältig wie möglich dann mitnimmt und abbildet. Und man nicht nur sagt, ach ja, jetzt sind wir ein kleines Land. Naja, dann gucken wir halt bei den Großen zu, wie die eine Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Nee, jetzt seid ihr mit dabei.
Ja, ist auch die Überraschung, will ja jeder haben. Es wird ja wieder dieses Jahr wieder eine Mannschaft geben, die sehr weit kommt, die keiner auf der Rechnung hatte. Und man muss natürlich auch sagen, dass Bosnien-Herzegowina es einfach verdient hat, bei dieser WM zu spielen, weil sie die Italiener geschlagen haben. Ne? Also von daher, das ist schon alles schon drin. Du sagst natürlich, okay, Weltmeisterschaften müssen die besten sein. Dann gehört Italien aktuell da nicht zu, so schade wie es ist. Ne? Und ich bin gespannt, wer dieses Jahr. Wer ist denn dein Geheimtipp, Michi, was denkst du? So, von den Underdogs.
Ach, Geheimtipp weiß ich jetzt gar nicht. Also du hast ja gerade schon so die großen Sensationen genannt. Also ich erinnere mich auch noch an Senegal und ich erinnere mich an 1990. Kamerun schlägt den amtierenden Weltmeister Argentinien im Eröffnungsspiel und dann geht eben der Stern von Roger Milla auf. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Es geht ja bei der WM 1990 nicht nur darum, dass Deutschland da Weltmeister wurde, sondern da ganz viele andere Geschichten einem in Erinnerung sind. Bei der jetzigen WM ist es kein Geheimtipp, aber ich traue Portugal sehr viel zu. Oder willst du quasi noch einen
das gilt
viel
nicht.
Tieferen nein, lass Griff in die Kiste haben? Portugal nein, ist eigentlich, gehört ja zu den Mitfavoriten.
Ja,
hat vielleicht jetzt nicht jeder so auf den Top 3, aber ich glaube, die haben ein sehr gutes Team. Ich hoffe tatsächlich auch, dass eine Außenseitermannschaft weit kommt, weil diese Cinderella-Stories ja immer auch WMs prägen und mit denen fiebert dann jeder mit, so wie mit Kamerun 1990. Also deswegen hoffe ich einfach, dass wir da auch tolle Außenseiter-Geschichten haben. Ich habe jetzt tatsächlich nicht den einen, wo ich sage, wart's mal ab, auf die setze ich jetzt das Geld, was ich damals mit den Retro-Trikots verdient habe 2006. Ist nicht viel, aber
da musst du bestimmt noch Glücksspielsteuer drauf zahlen, Michi, wenn du das jetzt einsetzt. Ich habe da Ahnung.
Vorsicht, ich wollte gerade sagen, Radio Gude ist zwar ein neuer Sender, aber mit steigender Hörerzahl. Nicht, dass das Finanzamt mithört hier. Nein, Quatsch. Aber ich habe nicht den einen heißen Außenseiter-Tipp.
Ich glaube aber, genau diese Außenseiter brauchst. Man hat jetzt, ich glaube, gegen Frankreich hat Curaçao gespielt und gewonnen in dem Vorbereitungsspiel. Ne? Das sagt noch nicht viel aus, aber irgendwie haben so Außenseiter immer wie beim Pokal ihre eigenen Gesetze, so WMs. Von daher finde ich das immer spannend, was da passiert. Meine Skala ist vielleicht irgendwie gerade 6 bis 7. Im WM-Fieberstimmung. Und ich glaube, Martin, wenn du uns nochmal auf die letzte musikalische Reise mitnimmst, dann schaffen wir das, dass in den nächsten 7 Minuten meine Skala auch bei 8 ist.
Genau, also wir haben zum Abschlussblock der Musik, gucken wir natürlich auf dieses Jahr. Dabei ist der offizielle Song Shakira muss anscheinend für jede WM herhalten. Shakira kommt aus der Kiste gesprungen wieder, auch für die WM 2026. Der Song heißt diesmal nicht Waka Waka, sondern Dai Dai. Könnt ihr jetzt überlegen, welcher Song euch besser gefällt. Ich glaube, ihr werdet ihn zu Genüge hören noch in den nächsten Wochen. Aber passend dazu gibt es noch meinen Geheimtipp, was ins Ohr geht. Und zwar das Dubiosa Collective aus Bosnien-Herzegowina, der inoffizielle WM-Song From Bosnia to America. Hört es euch an, feiere ich total diesen Song und ich hoffe, dass wir mehr von denen hören werden.
Der Song geht definitiv in den Kopf und nicht nur, weil er bei uns hoch und runter lief oder du ihn permanent singst, Martin, aber saugut. Jetzt haben wir uns ganz lange so ein bisschen rund um den Hype der WMs unterhalten, über vergangene Meisterschaften gesprochen. Was sind denn eure Prognosen? Welche Chancen räumt ihr denn der Nationalmannschaft ein? Was glaubt ihr, welchen Titel werden, also welchen Platzierung werden wir erreichen? Aus raus, Martin.
Ich bin mal ganz mutig. Ich glaube, wir schaffen es bis ins Viertelfinale. Und es wäre ein Erfolg, würde ich sagen.
Mhm.
Wir kriegen irgendeinen Brocken im Viertelfinale, wo dann leider Schluss ist. Wenn mehr geht, feier ist es natürlich, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Konstellation möglich ist, aber wir kriegen irgendeinen Brocken, der dann zu groß ist. Ich hoffe nicht wieder Spanien, ich will nicht gegen Spanien wieder ausscheiden, aber ich denke, Viertelfinale wird leider Schluss sein.
Gehst du mit im WM-Poker mit Martin, Michi? Oder gehst du all in?
Ich gehe mit bis zu dem Punkt, wo Martin sagt, ich bin jetzt mal mutig und sagen, wir kommen ins Viertelfinale. Also da bin ich jetzt einfach mal, ob das realistisch ist. Also realistisch nein, ich glaube realistisch sind wir, gehören wir zu den Top 6, Top 8. Ich glaube jetzt auf dem Papier sind Spanien, Frankreich, auch England individuell stärker besetzt. Bei den Buchmachern sind auch Brasilien, Argentinien, auch Portugal, deswegen eigentlich kein Geheimfavorit, sogar höher, werden höher eingeschätzt als wir. Aber wir sind Top 8 und ich setze jetzt einfach mal auf den Teamgeist. Und ja, du musst natürlich einen Lauf entwickeln. Also wenn alles normal läuft, ja, dann ist sowas wie Viertelfinale, Halbfinale realistisch. Aber komm, wir fahren ja dahin, um Weltmeister zu werden. Also
das finde ich mega. Ich will jetzt deinen mutigen Höhenflug irgendwie gar nicht abbrechen, aber ich würde gerne wissen, nehme ich mit, freue ich mich. Wir gucken das ja dann beim Pablo wahrscheinlich, das Endspiel in seinem WM-Studio, was er jetzt hier wieder aufrichten muss. Aber was glaubt ihr dann, wann wäre die WM denn wirklich grandios schiefgelaufen? Ist es, wenn wir nicht über die Gruppenphase hinauskommen oder was ist quasi das Mindestziel?
Ja, also Martin, ich glaube, Ausscheiden in der Vorrunde, gerade in dieser Gruppenkonstellation, wäre fatal, muss man schon sagen. Also das ist so die Mindesterwartung, dass wir, eigentlich musst du auch Gruppenerster werden, wenn du ganz ehrlich bist. Das, so viel kann man erwarten und da bin ich dann auch nicht mutig, sondern ich glaube, ab dem Moment, wo wir die Gruppe als Erster abgeschlossen haben, ist auch das Minimalziel erreicht. So, alles darunter wäre fatal.
Dann rollt der Ball und das Fieber, von dem der Michi gesprochen hat, das steigt.
Mein Fieber. Martin hat ja vorhin selbst gesagt, es gibt keine Kleinen mehr. Jetzt habe ich leider das Phrasenschwein nicht hier stehen. Sonst hätte man gleich.
Du bist nicht der Erste, der
uns. Wir brauchen sagt, ein Phrasenschwein. Das kommt hier neben dem
Badeschampoo. Ich rede mal mit den lieben alten Kollegen, ob wir da ein Radio-Gute Phrasenschwein.
Das würden wir feiern, auf jeden Fall.
Bereitstellen können. Du hast ja gesagt, es gibt keine Kleinen mehr. Jetzt hat die Elfenbeinküste hat gegen Frankreich gewonnen im Testspiel. Curaçao hat gegen Aruba 4-0 gewonnen, sehr eindrucksvoll. Ich habe es nicht gesehen.
Dafür stehst du jetzt während der WM für so Spiele stehen
wir
jetzt auf.
Weil ihr vorhin nach Geheimfavoriten gefragt habt.
Ja. Genau.
Aber Geheimfavoriten sollen natürlich bitte nicht die Elfenbeinküste, Ecuador oder Curaçao sein, weil das würde ja bedeuten, dass wir da echte Probleme kriegen in der Gruppe. Ich glaube auch, es kommt darauf an, wie du spielst, wie du dich präsentierst, wenn dann gegen einen starken Gegner im Viertelfinale Schluss ist. Mei, dann ist es halt so. Ja, es kommt vor.
Ich stelle mal zwei Prognosen auf. Also ein bisschen hoffe ich auch, weil ich den Martinez von Argentinien nicht mag. Ich hoffe, dass es den Weltmeister-Blues trifft und dass Argentinien die Vorrunde nicht übersteht, wie so viele Weltmeister in den WMs danach. Das fände ich ganz cool, weil ich da einige böses Blut mitgenommen habe, was der Argentinier angeht, auch aus anderen Spielen, die wir mit ihnen hatten.
Ja.
Und ich glaube, dass wir uns sehr schwer gegen die Elfenbeinküste tun werden. Und zwar hat das einen Eintracht-Hintergrund, weil nämlich in der Abwehr Evan Dika spielt, soweit ich das weiß, und im Sturm Eli Wahi. Und ich glaube, alle Eintracht-Fans werden schreien und fluchen. Ich glaube, Eli Wahi wird gegen uns treffen bei der WM. Wir werden wahrscheinlich knapp gewinnen, aber am schwersten wird uns die Elfenbeinküste das machen.
Und er wird seinen Marktwert nochmal steigern, was er bei uns im Waldstadion nicht konnte.
Ja. Was ja wieder gut wäre für uns. Ja.
Ist doch schön. Absolut. Jetzt hat er mit Nizza, er hat Nizza fast zum Pokalsieg geschossen. Ja, der hat sich der ein oder andere Eintrachtler auch gedacht, was denn da los? Und währenddessen suchen wir händeringend nach Leuten, die mal ein Tor schießen. Ja.
Das ist definitiv wahr. Was die Woche aber meine Stimmung ein ganz klein bisschen getrübt hat, war die traurige Nachricht nicht nur über die Verletzung von Lennart Karl, sondern auch über das komplette WM aus. Ich bin mir ganz sicher, ihr habt auch die Bilder gesehen, wie er in München am Flughafen ankam. Ich will nicht sagen, es hat mir das Herz gebrochen, aber ich habe schon ein bisschen Pipi im Auge gehabt, weil es mir für ihn persönlich so unfassbar leid tut. Aber ich auch glaube, dass er einen entscheidenden Unterschied gemacht haben hätte können. Plusquamperfekt, zwei Futur, was auch immer. Michi nickt, was waren deine ersten Gedanken, als du von dem Aus von Lennart gehört hast?
Super schade, weil er einer von denen ist, wie du schon gerade gesagt hast, der so ein bisschen Breakout-Potenzial hat. Ne? Wenn wir sagen, ja, auf dem Papier sind wir vielleicht nicht so gut wie die Top-Favoriten. Aber wir haben natürlich einige Spieler und da ist Lennart Karl ganz oben auf der Liste, die die Erwartungen übertreffen können im Turnier, die den Unterschied machen können.
Wir sind jetzt leider schon langsam am Ende und mein versprochenes, angeteasertes Manuel Neuer-Thema können wir, glaube ich, in der Sendung gar nicht aufgreifen. Das verschieben wir vielleicht nochmal mit den verschiedenen Facetten und Emotionen. Was mich an der Stelle nur interessiert von euch ein knappes, glaubt ihr, dass er fit ist und dass er spielen wird, das erste Spiel?
Also ich glaube nicht, dass er fit ist, sonst hätte er nämlich gestern gespielt oder am Wochenende gespielt. Ich glaube, dass wir uns aber eigentlich keine Gedanken machen müssen, weil das Spiel gegen die USA unser Torwart Nummer 1 sehr wohl gezeigt hat, dass er da mithalten kann. Ich hatte ja ein bisschen Bedenken, aber wir haben, glaube ich, kein Problem auf der Torwart. Ein Problem werden wir kriegen, wenn die Diskussion losgeht, wenn nämlich Manuel Neuer fit sein sollte und es Diskussionen gibt, wie damals Suppenkasper zwischen Uli Stein und Toni Schumacher und so. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile auch sozial im Mannschaftsgefüge weiter sind, dass das kein Problem wird. Sondern, dass er zum Beispiel Manuel Neuer eine Oli Kahn 2006-Rolle einnehmen wird und auch dem Baumann zur Seite stehen wird. Da bin ich guter Dinge.
Ja. Glaubst du, Michi, dass er fit ist und spielen wird, das erste Spiel, oder teilst du Martins Gedanken?
Glauben ist nicht wissen. Ich hoffe, dass er fit wird. Was heißt, dass er noch nicht ganz fit ist? Ja, das ist ja auch die Info, die man bekommt. Auf die muss man sich ja verlassen. Ich glaube, dass wir mit sehr guten Torhütern in das Turnier gehen. Ich hoffe, dass Neuer fit bleibt. Ich finde es sportlich nachvollziehbar, wie es abgelaufen ist. Auch in der Kommunikation fand ich es schwierig. Auch da, wenn man sich in Oliver Baumann reinversetzt, dem man ja nun gar nichts vorwerfen kann.
Außer die Socken, die er verschenkt, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist der modische Geschmack, um den man streiten kann. Aber der ein astreiner Teamplayer ist. Und das wünsche ich mir, dass es ihm nicht zum Nachteil gerät, dass man sagt, naja, das war jetzt eine Hängepartie, aber wir wissen ja, dass der Oliver Baumann ein toller Typ ist und ein Teamplayer. Und da müssen wir eben nicht befürchten, dass der dann den Trainer als Suppenkasper tituliert, wie Weiland Uli Stein. Ich fand es ihm gegenüber, ja, zum bitter, weil er sich ja schon eigentlich darauf eingestellt hat oder einstellen konnte, dass er als Nummer 1 zur WM fährt. Er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und egal, ob das jetzt sportlich gerechtfertigt ist oder nicht, aber man hätte ihm, oder ich glaube, es hätten ihm alle gegönnt, dass er diese WM als Nummer 1 spielt. Nichtsdestotrotz, ich finde, Manuel Neuer hat eine Saison gespielt, nach der man argumentieren kann, dass er sportlich die Nummer 1 ist, ohne Zweifel. Und ja, dieses ganz kleine Hintertürchen war immer offen, aber das war schon immer sehr verwinkelt. Also ich wünsche mir, dass man mit Oliver Baumann das auch immer fair gespielt hat, / gespielt hätte. Ich hoffe, dass es okay ist, dass er bei ihm nichts hängen bleibt und dass das nicht eine Personalie ist, die im Turnierverlauf noch zum Bumerang wird, weil Manuel Neuer sich nochmal verletzt oder nicht so spielt, wie wir uns das erhoffen. Das wünsche ich mir, dass es für die deutsche Mannschaft kein Stolperstein wird.
Das ist doch ein schöner Wunsch zum Schluss. Ich glaube, wir sind jetzt ordentlich in WM-Stimmung, schaffen irgendwie noch die letzten zwei Tage, bevor es dann wirklich losgeht. Ich hoffe, wir konnten euch Hörer auch ein bisschen in den WM-Modus grooven. Und ich glaube, jetzt zum Schluss brauchen wir noch ein letztes Mal eure volle Aufmerksamkeit.
Arrangement und aufgepasst.
An der Stelle möchte ich nochmal die Chance nutzen, euch als Stammgast für unseren digitalen Stammtisch zu gewinnen. Gerade während der WM brauchen wir natürlich ganz viel Stimmen, Meinungen, Eindrücke und vor allem auch Gefühle. Falls auch du Lust hast, uns während der WM deine Meinungen, Gefühle zu teilen, dann erzählt der Martin jetzt nochmal, wie ihr euch an uns wenden könnt.
Also generell schreibt uns E-Mails an adlerundtour@radio-gude.de, schaut auf unsere Webseite gudeadler.de, da sind auch diverse Kontaktmöglichkeiten. Am einfachsten ist direkt über Instagram uns zu kontaktieren und uns da Sprachnachrichten zu schicken, das geht nämlich auch. Und dann schickt uns gerne eure Meinung und wir schnibbeln alles an, also wir hören uns zumindest alles an, schnibbeln alles zusammen und gucken, dass wir immer wieder einen guten Stammtisch kriegen.
Das klingt so professionell, wenn wir hier einfach alles zusammen schnibbeln. Das wird natürlich super professionell kuratiert und produziert. Genau, folgt dem Aufruf. Ich möchte jetzt den Aufruf nochmal nutzen und sagen, danke. Danke, Michi, für deine Zeit. Danke für deine Geschichten, danke für den Austausch. Ich fand's super spannend und es hat mir mega Bock gemacht.
Kann ich auch wiedersehen. Ich sag ganz, ganz vielen Dank. Große Freude, große Ehre, bei Radio Gude, bei euch mit dabei zu sein, bei Gude Adler, Gude Bundesadler in dem Fall. Und ja, wir wissen ja, in Deutschland gibt es 83 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer und in Oberhessen und der Wetterau einen guten Teil davon auch. Und ich wünsche uns einfach, dass wir eine schöne WM erleben und ganz wichtig, so viel zusammen wie möglich gucken können. Das bedeutet auch, dass Deutschland hoffentlich weit kommt, aber einfach eine schöne WM, die wir zusammen erleben und an die wir möglichst lange noch positiv zurückdenken. Egal welchen Alters. Ich glaube, dann wäre schon viel geschafft.
Sehr gut.
Sau gut. Ansonsten würde ich sagen, in der letzten Sendung hatte ich einen Wunsch geäußert, und zwar, dass wir bis zur jetzigen Sendung einen neuen Trainer haben bei der Eintracht und die Wünsche gehen immer in Erfüllung. Wir haben einen neuen Trainer und genau darüber werden wir nächste Woche sprechen und um die generelle Gerüchteküche rund um alle Transfers. Also freut euch auf nächste Woche und egal ob Weltmeister oder nicht, am Ende bleiben Erinnerungen. Gude Adler.
Gude.